Yeah. Erlesene Runde zu späterer Stunde. Lehn dich zurück, genieß jede Sekunde. Ey, komm schon, setz dich, guck, es ist samtlich. Guck, es ist samtlich, guck, es ist samtlich. Keine Hektik, das ist der Stammtisch. Ey, das ist der Stammtisch.
Ja, aber gut gegessen.
Ja, das ist auf jeden Fall mehrfach sogar. Das ist halt, ich komme ja nicht von hier und wohne auch nicht mehr hier. Und die kulinarische Landschaft in Mannheim und Heidelberg ist zwar okay und die wird auch immer besser. Es gibt sogar ein Wencheng mittlerweile in Mannheim tatsächlich.
Nein.
Doch, doch.
Empire Business.
Ja, ja, die haben das als Franchise gemacht und am Wochenende war ein Kumpel zu Besuch und ich habe ihn in Mannheim abgeholt und er hat ist aus dem Bahnhof rausgekommen und hatte den Wencheng gesehen und konnte nicht fassen, dass keine Schlange davor, weil hier sind die, die so Nachtclub-mäßig stellen die Leute sich da immer so an. aber das heißt, wenn ich hier bin, zum einen, habe ich ja vorhin schon gesagt, viele Leute treffen und zum anderen viel gutes Essen, was man halt nicht so in der Hülle und Fülle in Berlin, in Mannheim und Heidelberg kriegt. Ja.
Ich werde dir nachher auf jeden Fall noch eine Empfehlung für einen Laden Heidelberg geben.
Okay, kenne ich den ja sogar. Kommst du, nee, von wo kommst du?
Aus dem Saarland.
Okay, okay.
Aber zwecks meines Jobs habe ich,
ach so,
kenne ich mir da ein bisschen aus.
Check ich, ja.
Ja, ja, genau.
Ja, wunderbar.
Werde ich jetzt aber nicht name droppen.
Der wird gegatekeept, ja. Ich denke, dann habt ihr es schon gehört und ich leite mal ein mit, hallo zusammen, mein Name ist David Regner und ihr hört eine neue Ausgabe von der Rap-Stammtisch-Podcast und für diese Ausgabe unterhalten wir uns mit Jan Wehn. Er ist eine Deutschrap-Musikjournalismus-Koryphäe, Podcaster, yes. Autor und hat vor ein paar Monaten sein Buch Deutschrap, Songs and Stories, Chronik einer Kultur rausgebracht. Yes. Herzlich willkommen, Jan.
Hallo, vielen lieben Dank für die Einladung, für dieses schöne Intro auch. Das habe ich lange nicht mehr gehört, muss ich wirklich sagen. Ja,
ich hatte es auch eine ganze Weile nicht mehr gehört, ja. Was für alle, die es noch nicht erkannt haben, daran liegt, dass du seit einiger Zeit oder einigen Jahren auch schon, glaube ich, keine neue Folge vom All Good Podcast rausgebracht hast.
Ja.
Aber in Vorbereitung für unser Gespräch habe ich diesen Satz mehrfach wieder gehört, weil ich mir ein paar alte Folgen angehört habe. Ich hatte tatsächlich auch noch welche, die ich mir noch nicht angehört hatte, erstaunlicherweise. Ja, und dann dachte ich mir, ich belebe wenigstens dieses Intro einmal wieder, ohne es klauen zu wollen, natürlich.
Das wäre auch überhaupt kein Problem, das ist Open Source. Ich kann auch vielleicht jetzt direkt den Podcast beginnen mit einer interessanten Neuigkeit. Ich telefoniere Anfang der nächsten Woche mit Roy Marquis.
Yes.
Und wir sprechen auf jeden Fall darüber, wann wir eine Podcast-Folge aufnehmen. Also es könnte sehr gut sein, dass der Podcast schon bald reaktiviert wird. Ja.
Er ist nicht tot.
Er ist nicht tot, war er ja nie. Ja, ja. Also das ist also sicherlich auf unterschiedliche Arten und Weisen kann man das jetzt begründen, warum ich das nie vollends beendet habe. Eine davon ist auf jeden Fall, dass mir das doch immer sehr am Herzen lag und ich das nie so richtig gehen lassen wollte, weil ich immer wieder gedacht habe, könnte schon sein, dass ich nochmal wieder dahin zurückkehren möchte und das merke ich jetzt so. Das habe ich dieses Jahr halt viel gemerkt, so als ich mit dem Buch unterwegs war, dass viele Leute mich natürlich darauf angesprochen haben. Ich komme ja gerade auch von einer Lesung, also die habe ich gestern gehalten hier in Berlin in der Bezirksbibliothek Friedrichshain und auch da wurde das natürlich gefragt, so wie bei vielen anderen Lesungen auch oder in Nachrichten und so weiter und so fort und keine Ahnung, ich wollte halt nie sagen, nee, gibt's nicht mehr. So das und das war ganz gut, weil jetzt könnte es sein, dass es ihn bald wieder gibt.
Das Feuer ist wieder da, du hast wieder Bock.
Ja, ja schon. Also das war auf jeden Fall ganz lange auch nicht da und das irgendwie hat sich das dann falsch angefühlt und wenn ich irgendwas gelernt habe im Laufe der Zeit, dann das man Dinge dann auch ruhen lassen soll, wenn man dann nicht mehr so für brennt, weil das merkt man selbst, das merken irgendwann aber auch andere Leute, das merkt im Zweifel der Mensch, mit dem du da am Mikrofon sitzt und das hat sich dann irgendwann nicht mehr so angefühlt, als wenn ich das weiterführen sollte.
Mhm.
Genau, ja.
Ja, checke. Schöne Neuigkeit, Neuigkeiten-Leak eigentlich schon am Anfang. Und du sagst es gerade schon, du bist jetzt ein paar Tage schon in Berlin und hast gestern eine Lesung gehabt in der Pablo Neruda Bibliothek in Friedrichshain. Da hast du das auch schon leicht angekündigt, dass es da vielleicht was wieder gehen wird. Man hat auch da im Publikum gemerkt, da gab es Interesse an deinem Podcast-Format.
Ja.
Und dein Buch ist ja jetzt so ein paar Monate auch schon draußen und du hast ja auch schon ein paar Lesestops und so weiter gemacht. Wie geht's dir denn jetzt mit dem Release? Ist das so gesagt jetzt? Wie geht's dir gerade mit deinem Werk und deinem Leben?
Es ist wirklich witzig, dass du das fragst, weil ich habe das gestern Abend dann das erste Mal seit April, glaube ich, wieder auf der Bühne so gemacht. Also es gab halt so rund um das Release im März, gab es halt so ein paar Termine
Und ich habe so richtig gemerkt, wie ich so ein bisschen eingerostet bin. Also jetzt, ich hatte zum Glück jemanden da, der das auch moderiert hat. Shoutout an Patrick an der Stelle. Das war total gut, dass ich ihn dann da an meiner Seite hatte. Aber ich war dann auch schnell wieder drin. Und vor allem war halt auch krass zu merken, wie viel den Leuten das bedeutet. Also man merkt es, oder ich merke es immer nicht so, wenn ich da auf der Bühne bin, da ist zu viel los in mir selber so. Aber dann nach den Lesungen, wenn Leute halt kommen und nochmal mit einem reden wollen oder vielleicht auch nur ein Buch unterschrieben haben wollen und dann kommt man doch kurz ins Gespräch. Und das ist schon ganz anders als bei Könnt ihr uns hören gewesen. Da gab es auch ein großes Interesse dran, aber das war ja auch eher ein Geschichtsbuch, ne? Also da war jetzt nix, also da war natürlich auch Emotion und Leidenschaft von den Menschen, die zu Wort kamen, drin, aber ich habe es gestern Abend nochmal, als ich im Bett lag, dann so drüber nachgedacht, das ist schon auch immer was sehr kräftezehrendes und aufwühlendes, so eine Lesung, ich komme dann immer nicht so gut zur Ruhe, deswegen auch der ermüdende Tag, den meine Uhr heute mir prognostiziert oder beziehungsweise einfach festgestellt hat. Das ist ja mein Buch, also ich habe das geschrieben und da ist, sind auch nur Eindrücke und Emotionen und Gedanken von mir drin. Und das löst aber in den Leuten da oft das bei denen auch aus. Und das ist irgendwie was, was so total ansteckend ist, habe ich das Gefühl. Also die Leute lesen das und machen ihre eigenen Listen. Das, was ich habe es ja in anderen Interviews auch schon gesagt, das war so mein Wunsch. Aber jetzt, wo das Buch halt ein bisschen draußen ist, merke ich, der ist in Erfüllung gegangen. Also das emotionalisiert total und das finde ich einfach wahnsinnig schön, mit Leuten dann darüber zu sprechen, Nachrichten zu bekommen, mich teilweise auch in E-Mails noch mit denen auszutauschen, auch Hinweise zu bekommen über Sachen, die ich vielleicht falsch wiedergegeben habe, was durchaus auch passiert ist.
Ist das tatsächlich so?
Ja. Also um ehrlich zu sein, ich kann es euch aber jetzt gerade gar nicht mehr sagen. Also es gibt eine zweite Auflage und da sind die Sachen auch schon korrigiert. Da sind jetzt aber auch keine großen Sachen. Ich glaube, ich habe irgendwo mal einen falschen Producer angegeben oder sonst irgendwie was. Hm. Aber um den zweiten Teil der Frage zu beantworten, wie geht's mir gerade? Also das erste Halbjahr war sehr anstrengend, kräftezehrend, aber auch total schön. So, und ja, ich bin happy damit. Ich bin total glücklich damit, wie das gelaufen ist. So, ich bin sehr zufrieden und freue mich, ja.
Ja, nice. Das ist ja auch so ein bisschen Früchte ernten nach einer wahrscheinlich noch viel längeren Zeit vor diesem jetzt ereignisreichen Halbjahr, wo du an dem Buch irgendwie gearbeitet hast. Kannst du das eigentlich benennen, wie lange du jetzt an diesem Projekt davor gesessen hast? Also wann die Idee entstanden ist und wann du das vielleicht auch so in die Tat umgesetzt hast, dass du gesagt hast, das soll jetzt ein Buch werden und ich setze mich da dran oder ich pitch das?
Also ich glaube, die Idee hatte ich schon, während wir Könnt ihr uns hören gemacht haben. Eigentlich sogar auch mit David zusammen, muss man sagen. Es war irgendwie uns beiden relativ schnell klar, wir kommen vom Schreiben, aber wir können gar nicht so viel schreiben. Also es war ja nicht vorgesehen in der Form. Und es gab dann diesen Punkt, wo wir überlegt haben, ob wir uns selber mit in diese Erzählung reinbringen. Aber das haben wir schnell wieder verworfen. Und dann war uns beiden eigentlich relativ schnell klar, dass wir jetzt ein zweites Buch machen müssen, in dem halt alles vorkommt oder wir beiden so zu Wort kommen, wie wir uns das eigentlich auch vorher schon gewünscht hatten. Und David ist aber im Gegensatz zu mir, also wir sind beide berufstätig, aber er nochmal anders als ich, also er ist deutlich verantwortlicher, er hat halt eine Agentur, mehrere Agenturen mittlerweile sogar, dem fehlte einfach die Zeit. Und es gab dann, nachdem das Buch rausgekommen ist, sind wir 2019 damit unterwegs gewesen, dann ist Corona passiert Anfang 2020 und dann war das erstmal so, keine Ahnung, da waren halt andere Dinge deutlich wichtiger, würde ich sagen, auch bei mir privat. Und irgendwann habe ich mich dann so ein bisschen aufgerafft und so überlegt, okay, das müsste man eigentlich mal wieder reaktivieren. Habe ihn dann gefragt. Er hat dann offen und ehrlich gesagt, er schafft es einfach zeitlich nicht. Und dann habe ich das halt sozusagen vorbereitet als Pitch für die Verlage, habe es meinem Agenten gegeben und der kam dann relativ schnell mit einer Zusage oder mit einem großen Interesse vom Reklam Verlag zurück. Und das hat mich natürlich sofort sehr gefreut. Und ich glaube, ich habe dann 23, glaube ich, den Vertrag unterschrieben und habe dann 24 und 25 Ende 24, Anfang 25 ging's los bis im Sommer 25. Also ich würde sagen, so ein knappes Jahr wirklich dran geschrieben.
Jetzt besteht ja dein Buch aus verschiedenen Kapiteln, die größtenteils verschiedene Kategorien sind, könnte man sagen, weil du so viele Deutschrap-Songs, aber auch Alben clusterst, in bestimmte Raster einteilst. Gab es eine dieser Kategorien, ne, da geht es manchmal um Intros, da geht es um Songs, drei aufeinanderfolgende Songs, die irgendwie perfekt zueinander passen oder auch mal ein spätes Meisterwerk. Gab es eine dieser Kategorien, die als erstes stand, also als du diese Idee entwickelt hast, wo du so gecheckt hast, mit so einem Fokus, mit so einer Einteilung, das könnte passen?
Nein, also die Idee war vorher noch ein bisschen eine andere. Also so wie es jetzt da ist, das war nicht die Idee, die David und ich hatten. Das muss man vielleicht dazu sagen. Wir wollten das ein bisschen größer aufziehen. Also wir hatten erst überlegt, das an einzelnen Songs zu erzählen, so 30, 40 Songs einfach zu nehmen und das dann sozusagen auf 300 Seiten auszuwalzen. Und dann bin ich irgendwann auf die Bücher von Shea Serrano gestoßen. Ich glaube, ich habe den auch im Vorwort erwähnt. So ein US-Journalist, der viel über Popkultur, aber auch Sport schreibt und so, aber das eben auf so eine Art und Weise, wie es mir halt gut gefällt. Also immer so ein bisschen das größere Ganze und irgendwie nicht einfach nur die bloßen Fakten, so, und mit sehr viel Liebe, sehr, sehr subjektiv. Und der hat halt so zwei, drei Bücher rausgebracht und eins davon heißt Hip-Hop and Other Things. Und das nähert sich Rap eher auf so eine essayistische Art und Weise und auch über verschiedene Themen. Also gar nicht so jetzt wie das Buch hier über so Kategorien, sondern da geht's um ganz unterschiedliche Dinge. Aber eine Sache davon war auch dieser Three-Track-Run. Und das kannte ich vorher halt gar nicht. So, ich habe das schon als Hörer irgendwie immer mal wieder so gedacht. Das passt halt perfekt hintereinander, wenn ich das so höre. Aber ich wusste nicht, dass es eine fertige Kategorie ist. Und als ich das gelesen habe, ist direkt so angesprungen, dass ich so war, okay, vielleicht ist das eher der Zugang, dass ich so über so Songkategorien oder über so Gestaltungsmöglichkeiten im Rahmen von Veröffentlichungen oder von Musik sozusagen gehe irgendwie. Oh, ja.
Wenn ich das richtig mitbekommen habe, war das allererste, was du geschrieben hast, der Three-Track-Run von Snagger und Pillard, die linke und rechte Hand Gottes, wo du auch direkt mit den ersten drei Songs von diesem Mixtape reinkommst.
Ja.
Genau so ein Moment, den du dir erhofft hast, wo ich durchblättere und sowas finde, was ich nicht erwartet habe, und mir geht das Herz auf, weil das auch so viele Erinnerungen für mich aufgemacht hat.
Ja.
Vollkommen wahnsinnig, dass du den genommen hast. Und ja, müssen wir vielleicht nachher auch nochmal insgesamt ein bisschen über die Künstlerinnen und Künstler so reden.
Ja, sehr, sehr gerne. Mhm. Aber das beschert mir direkt Gänsehaut, wenn du das sagst. So, weil das war genau so, darauf hat es abgezielt. Und ich habe halt, ne, ich habe ja gerade auch gesagt, 24 habe ich angefangen, aber ich habe es lange vor mir hergeschoben. Es gab auch mal so eine Phase, wo ich überlegt habe, den Vorschuss wieder zurückzuzahlen, weil ich gemerkt habe, dass ich zu sehr in meinem Kopf war. Also ich hatte halt oft dann so diesen Gedanken, scheiße, ich muss jetzt hier alles in diesem Buch unterbringen, was irgendwie wichtig ist. Nicht nur mir, sondern auch allen Leuten, die das Buch lesen. Sich vollkommen wahnsinnig zu glauben, dass das irgendwie funktionieren könnte. Aber in meinem Kopf waren halt so alle Szenarien, dass man dann angefeindet wird dafür, dass Leute wieder bei einem anrufen, wie bei Könnt ihr uns hören. Das waren natürlich andere Gründe, als ich dann damals mit MC Boogie telefoniert habe und so. Das lag eher in dieser Fehde zwischen ihm und Prinz Pi und so. Aber keine Ahnung, ihr kennt ja Rap und ihr wisst, wie das so ist oder wie das sein kann. Und das war dann irgendwie unschön, weil ich hatte diese tolle Idee und dann gab es einen Verlag, der daran geglaubt hat, und dann habe ich auf einmal Angst bekommen. So. Und wie gesagt, sehr, sehr lange vor mir hergeschoben und dann viel auch mit meiner Frau gesprochen und die war aber so, nee, du schreibst das auf jeden Fall. Und dann war sie aber irgendwann abends nicht zu Hause und ich habe so gedacht, jetzt, also es hatte nichts mit ihr zu tun, aber ich wusste nicht so richtig, was ich mit mir anfangen sollte an dem Abend. Und war ich so, okay, jetzt fängst du mal an. Und dann habe ich halt überlegt, wie kriege ich das jetzt hin, indem ich halt über was schreibe, wo mir sofort was zu einfällt, wo ich sofort irgendwie Lust bekomme, das jetzt auch anderen Leuten zu erklären. Und zwar auch in einer Sprache, die mich selber an das erinnert, wie ich mal angefangen habe, über Rap zu schreiben. Weil, das muss man vielleicht auch mal sagen, ich habe das jetzt schon ein paar Jahre gemacht und für mich ganz subjektiv das Empfinden ist schon, dass ich im Laufe der Jahre so ein bisschen verlernt habe, das so zu machen, wie ich es am Anfang mal hinbekommen habe. Also so im Grunde wie ein guter Rap-Text, wirklich mit Punchlines, mit einem guten Einstieg, mit einem Spannungsbogen und so. Meine Texte von früher gefallen mir viel, viel besser als die Sachen aus den letzten Jahren, weil ich das Gefühl habe, ich habe halt irgendwann immer mehr so das Publikum mitgedacht, wie bei Menschen, die Kunst erschaffen, so. Und habe dann, glaube ich, ganz bewusst auch die Jungs genommen und diese Songs genommen, weil ich wusste, das kann ich gar nicht so allgemeingültig erklären, sondern dafür muss ich mich eigentlich auf deren Niveau oder auf deren oder in da so reinbegeben, um das irgendwie so darzustellen, wie ich das immer empfunden habe. Und es hat halt auch funktioniert. So, der Text ist, glaube ich, genau so da im Buch gelandet, wie ich an dem Abend geschrieben habe, und dann ging's los. Ja.
Kannst du dich noch an die Sachen erinnern, die danach gefolgt sind? Also es war jetzt ein Beispiel, wo du sagst, da ist es dir irgendwie, da ist vielleicht der Knoten geplatzt oder so. Was waren die Sachen, die so danach gefolgt sind? Also gerne auch konkrete Künstler oder Songs, wenn du das noch auf dem
Schirm hast. Ja, also ich glaube, ziemlich schnell danach war dann Sido, auch in der Kategorie, mit, ach ja, jetzt geht's schon
steig,
los. Hier.
Steig ein.
Steig ein, mein Blog. Und was, aber was ist das davor noch? S-I-D-O? Nee, das ist Interview.
Interview.
Ja, genau. Ja. Genau, das war, da war ich dann so, okay, das ist auch absoluter No-Brainer eigentlich. Und dann ist es aber schon so ausgefranst. Also die Kategorien hatte ich mir ja schon überlegt und dann habe ich einfach angefangen, das aufzufüllen. Also entweder wirklich konkret mich hingesetzt, aufgeschrieben oder halt Notizen gemacht. Und manchmal gab es auch wirklich einzelne Songs, die ausschlaggebend waren für diese Kategorien. Also ich meine zum Beispiel 554 von Shindy war für diese Memory Lane-Kapitel irgendwie ausschlaggebend, weil ich das nach wie vor eigentlich so einen seiner besten Songs finde, der aber viel zu wenig Gehör gefunden hat, aber eine Seite von ihm zeigt, die man so noch nicht kennt. Beim Storytelling war es, glaube ich, Geschichten, die das Leben schreibt von Manuelsen. Mhm. Das war auch für mich so gesetzt mit dem Song, so wird das Kapitel heißen und so muss es eigentlich auch losgehen. Ich weiß gar nicht, ob es so losgeht jetzt am Ende. Da können wir auch noch über die Reihenfolge kurz sprechen jetzt gleich. Ich kann es kurz sagen, es gibt gar keine Art von Dramaturgie innerhalb der Kapitel. Ich habe es einfach so auch drin gelassen, wie ich es reingeschrieben habe, weil ich so dachte, soll ich das jetzt nach Jahren sortieren? Soll ich das nach Anfangsbuchstaben sortieren? Aber eigentlich wollte ich halt auch, dass Leute das so lesen, wie man sich Musik empfiehlt. Also einfach wirklich so, okay, vielleicht nimmt man auch mal in einem Text auf den davor geschriebenen Bezug, aber das ist kein Muss irgendwie. Ich überlege gerade, gab es noch irgendwas, wo es auch eigentlich total klar war? bei den Outros, da war glaube ich auch... Wobei, da weiß ich nicht mehr genau. Also da war das Sentino-Auto von diesem Sentinos Way Mixtape 1. Das war klar, dass das da unbedingt rein muss. Ich merke schon hier, wir sprechen eine Sprache. Und was denn noch? Ich weiß nicht. Ich glaube, das Madness und Döll-Outro, das war auch klar, dass das unbedingt rein muss. So, weil das, da fand ich diese Live-Aufnahme, die die damals im Rahmen der Promo für dieses Ich und mein Bruder-Album gemacht haben, das fand ich immer crazy. Und ja, so. Also könnte ich jetzt noch mehr sagen. Stimmt, die fallen mir jetzt nicht alle aus dem FF ein.
Kommt noch.
Kommt noch, ja.
Du hast ja auch am Anfang des Buches geschrieben, so, ne, dieses so, einerseits hast du gerade gesagt, oh, die Angst, dass dir Leute vorwerfen, ey, das fehlt, oh, das hast du ja im Vorwort auch eigentlich, finde ich, nicht nur geschickt umgangen, sondern halt eben gesagt so, hey, es soll zum Anregen, zum Füllen der Kategorien, eigene Kategorien aufbauen. Du hast viele Lesungen gemacht und ich bin mir sicher, du hast von dort und auch sonst wo sehr viele Vorschläge gehört. Und hast du noch mal so irgendwas, gerade jetzt zu den Kategorien, die du drin hast, von jemand anderem gehört, wo du gesagt hast, Mensch, das hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm und das hätte ich eigentlich reinnehmen müssen. Ich meine, ich glaube, du hast, glaube ich, sowieso am Ende auch relativ viel gekürzt, wo du Sachen nicht rausgenommen hast. Und aber so irgendwas, was du gar nicht auf dem Schirm hattest, wo du sagst, damn, das war schon ein guter Punkt.
Ohne Ende. Also tatsächlich fällt es mir aber schwer, das jetzt auf die Kategorien runterzubrechen. Aber ich kann aus dem Stand halt jetzt sagen, keine Ahnung, Sierra Kid ist zum Beispiel nicht drin, Kinderzimmer Productions sind nicht drin. Was denn noch zum Beispiel? Keine Ahnung. Also
gestern bei der Lesung hast du ja eine Frage bekommen, fand ich auch irgendwie berechtigt und du hast doch eine gute Antwort gegeben, aber da hat ja jemand ganz lieb und fair auch nachgefragt, warum Advanced Chemistry zum Beispiel auch nicht drin sind.
Ach, stimmt,
trotz einer Gewichtigkeit für Deutschrap, über die wir uns ja wahrscheinlich alle einig sind irgendwie.
Genau, richtig, die sind auch nicht drin. Die waren aber tatsächlich mal in der ursprünglichen Version, glaube ich, sogar drin und sind dann wieder rausgeflogen. Aber auch nur einmal. Aber ich wollte halt, als ich dann sozusagen diesen Knoten in meinem Kopf gelöst hatte, wollte ich auch nicht wieder dahin zurück, dass ich anfange, die Leute zu pleasen und einfach reinnehme, was halt erwartbar ist. Und der große Vorteil war ja, dass wir mit Könnt ihr uns hören dieses Buch gemacht haben, in dem zumindest mal diese Geschichtsschreibung schon passiert ist, diese Leute alle erwähnt worden sind oder viele von denen. Und deswegen war es okay. Also für mich persönlich jetzt so. Aber natürlich bin ich dann auch, als es abgegeben war, oft nachts aufgewacht und war so, okay, fuck, der fehlt, die fehlt, wie kann ich das jetzt verargumentieren? Und irgendwann habe ich über die Lösung für mich gefunden und zu sagen, ich mache einen zweiten Teil und habe dann alles aufgeschrieben, was mir halt eingefallen ist. Ob das jetzt halt wirklich passiert, weiß ich nicht. Ich habe es gestern ja auch kurz erwähnt so. Aber in welcher Form, ich kann es noch nicht sagen. Ich wüsste aber schon, wie ich so ein Buch in der Länge und in der Dicke und so weiter und so fort schon nochmal füllen würde, auch mit anderen Kategorien halt, ne? Zum Beispiel mit Beats. Einfach nur ein Kapitel über Beats wäre eine gute Idee, finde ich.
Das ist,
Dann ein Kapitel mit so, da habe ich, ich hatte auch schon mal einen Titel dafür, aber es gibt ja so Songs, die nie veröffentlicht wurden oder die zwar existieren, aber nie wirklich das Licht der Welt erblickt haben.
Live-Geschichten mal passiert.
Genau, sind die sowas, irgendwo mal veröffentlicht wurden, live oder so, genau, oder in anderen Versionen. Da gibt es auf jeden Fall auch viele Sachen.
Mann, ey, ja. So, da fallen mir auch direkt so Sachen an, so Joey Bargeld damals auf Splash, als er seine Rock-Songs gespielt hat, die nie auf einem Release erschienen sind. Real Rap, damals noch YouTube-Video runtergeladen, damit ich die irgendwie in irgendeiner Form habe, weil ich das so cool fand und natürlich nie rausgekommen. Oh mein Gott. Ja, wäre eine starke Kategorie.
Ja.
Vielleicht jetzt auch mal einmal eine kurze Selbstwerbung für die Leute, die uns vielleicht hören, weil Jan Wehn zu Gast ist. Wir haben tatsächlich vor 2 Folgen, haben wir, glaube ich, auch dein Buch zum Anlass genommen und haben auch nochmal zu deiner Kategorie Ergänzung gegeben. Könnt ihr mal nachhören, was wir uns dabei gedacht haben. Ich weiß nicht, ob du es gehört hast.
Ich habe es noch nicht gehört. Ich habe sie gesaved aber schon tatsächlich. Ja. Ich bin noch nicht so weit.
Ja.
Und gleichzeitig hat ja Rin die schöne Idee gehabt, dass du einen Instagram Kanal aufmachst und da einfach nochmal ein paar Sachen rausballerst, die es nicht ins Buch geschafft haben.
Genau.
Wie läuft der so? Ich bin Social Media mäßig überhaupt gar nicht am Start, deswegen.
Okay, ich dachte,
sehe ich nichts von irgendwelchen. Nein, tatsächlich ganz offene, ehrliche Frage.
Er sagt die Wahrheit.
Okay. Also ich habe es angefangen und es war eine super Idee, muss ich wirklich sagen, wäre ich niemals drauf gekommen, aber ich hab ihm das ja mitgebracht und er hat es sofort gesagt, nach einer Minute eigentlich. Das fand ich schon interessant, weil das so eine Art, die Welt zu sehen ist, wie ich sie einfach nicht habe. Ich glaube, das hat auch mit dem Alter zu tun. Ich habe damit angefangen, ich habe dann aber auch wieder damit aufgehört, aber ich würde behaupten, es gefällt in dieselbe Kategorie wie der Podcast. Also das ist, weil ich merke jetzt gerade auch so, ich habe wieder mehr Kopf und am Anfang gab es diese Euphorie, das Buch ist gerade draußen, ich will irgendwie da noch so ein bisschen Werbung für machen, dann war aber irgendwann noch so, okay, ich muss jetzt wirklich dringend mal in Urlaub, ich muss jetzt dringend mal nicht arbeiten, dann geht's normale Leben wieder weiter und alles, also da passieren ja wieder ganz normale Dinge und nicht mehr alles dreht sich um dieses Buch. Und dann habe ich so ein bisschen dran gegeben, aber wie gesagt, also es gibt den Account und es gibt auf jeden Fall auch noch ein paar Drafts und Ideen und ich finde, es ist auch bisher sehr gut angenommen worden. So.
Mhm.
Und ja, also das geht weiter. Ja.
Wenn wir gerade ganz kurz beim Alter sind, wenn ich das richtig mitbekommen habe, hattest du letzte Woche Geburtstag?
Das ist richtig, ja. Oh,
das heißt, du hast eine neue Dekade für dich aufgeschlossen.
Yes.
Wie fühlt sich das so an? Alles Gute erstmal nachträglich.
Dankeschön. Und, vielen Dank.
Hat das auch was damit zu tun, dass du vielleicht das Gefühl hast, okay, ne, irgendwie geht ein neues Zeitalter los. Ich habe Bock, bestimmte Sachen wieder anzufangen, Dinge anders zu machen.
Boah, interessante Frage.
Midlife Crisis.
Nein. Es ist eine sehr interessante Frage. Habe ich mir überhaupt noch keine Gedanken darüber gemacht. Also erstmal, ich fühle mich ehrlich gesagt genauso wie vorher. Und auf eine ungute Art und Weise noch sehr jung. Oder das heißt ungute Art und Weise, aber ich merke das halt schon, ne? So viele meiner Freundinnen sind halt ungefähr im selben Alter wie ich und führen oft etwas gewöhnlichere Leben, so beruflich und vielleicht auch, was die Familienplanung und sowas alles angeht. Und da merke ich halt immer wieder, und das ist ja auch ein Antrieb gewesen, dieses Buch zu schreiben, dass da einfach bei denen nicht mehr die Zeit oder das Interesse ist so für Rap in dieser Form. Und das ist bei mir halt anders. Ich bewege mich tagtäglich in dieser Kultur, in dieser Musikindustrie und habe damit irgendwie immer noch zu tun. Und das ist oft, glaube ich, von Vorteil, aber manchmal beschleicht mich irgendwie so ein Gefühl von, jetzt ist vielleicht auch mal gut, aber ich will das noch nicht so richtig zulassen. Aber um jetzt die Frage zu beantworten, das kann schon sein. Man spricht doch auch davon, dass es immer so in Zyklen passiert und eigentlich alle 7 Jahre sich man komplett häutet oder alle Zellen ausgetauscht sind. Ja.
Da habe ich auch schon mehrmals drüber nachgedacht. Zu viel.
Das müsste ja dann eigentlich erst in 2 Jahren soweit sein, ne? Wenn wir nach dem 7er Zyklus gehen. Aber so genau, ganz genau kann man das ja auch nicht so sagen. Deswegen, das ist schon interessant, Alter. Das letzte Mal, dass ich so richtig so mit Drive bei der Sache dabei war, das war ungefähr vor Corona. Da war ich so, also wie viele Jahre ist das her? 7 Jahre, ne? Das war halt so 33.
Mhm. Das war doch letztes Jahr, Alter.
Ja, es ist schrecklich, oh mein ganz, Gott. Ganz schrecklich. Aber also in Midlife Crisis lebe ich an anderen Stellen ganz viel aus. Ich bin passionierter Läufer. das passiert da, aber es gibt auch, also Rap spielt immer noch eine große Rolle und vielleicht jetzt auch wieder eine noch größere, ja.
Welcher Marathon steht an?
Dieses Jahr kein richtiger Marathon. Ich bin Halbmarathon dieses Jahr gelaufen schon und laufe jetzt im Herbst nochmal einen Trail-Halbmarathon mit 1000 Höhenmetern, ja. Also ich, ja. Genau, okay. Ja, also Midlife Crisis ist in Full Effect, ja.
Ja, aber es ist so, ich denke mir das auch, ich bin jetzt auch nicht irgendwie mehr super jung, aber ich denke immer so, hey, wenn du dich mit dieser Musik beschäftigst, gerade so in einem Podcast, wo wir auch versuchen, irgendwie auch neue Künstler irgendwie zu finden, viel auch im Underground irgendwie zu finden, ich merke, das hält mich auf eine gewisse Art und Weise einfach auch sehr jung. Ich weiß, dass es auch nur so geht. Ja. So.
Jungbrunnen Hip-Hop.
Es ist auch mal wieder so eine Motivation, okay, jetzt nochmal zu gucken, was es Neues von diesen Künstlern gibt, wo ich merke, halt, okay, die Themen der Leute sind vielleicht nicht mehr unbedingt meine, aber man kann es trotzdem irgendwie immer nochmal sehen und fühlen. Und
das stimmt wirklich, das stimmt, ja. Das muss ich sagen, das motiviert, das klingt so blöd, aber das fasziniert mich eigentlich schon. Ne? Ich habe das auch irgendwo schon mal gesagt, aber was sozusagen Menschen mit dieser Grundidee davon, was Rap ist, also irgendwie Beat und Rap und eine Möglichkeit eben nicht zu singen, sondern zu sprechen oder wie auch immer man das jetzt so nennen mag, was die damit so erschaffen, wie die sich selbst darstellen, wie die das, was um sie herum passiert, irgendwie in Szene setzen, auf was die damit hinweisen und so, das finde ich immer wieder aufs Neue wahnsinnig faszinierend. Ich habe aber jetzt neulich das erste Mal, letzte Woche, als ich den neuen Benno-Song gehört habe und auch das Video dazu geguckt habe, das war schon so ein Moment von, okay, das ist so, also es ist nicht für mich. Also in gar keiner Welt ist das für mich in irgendeiner Art und Weise gemacht so. Das ist aber ja auch vollkommen okay. Ich finde es trotzdem interessant, wie er das schafft, da so eine ganz eigene Lane irgendwie zu gehen auch, die natürlich auch krass beeinflusst ist von UK und Pipapo, aber das, da denke ich so, ja okay, es könnte mein Sohn sein. Ja.
Ja. Ja, voll. Du hast auch gestern schon mal erwähnt, dass du auch zu Thema Alter und Thema auch, wie verändert sich Hip-Hop oder auch jetzt Deutschrap im Speziellen, dass du auch immer wieder Phasen in deiner, ich sag mal, journalistischen, schreiberischen Karriere hattest, wo das mal mehr und mal weniger Spaß gemacht hat, was ja also soweit erstmal eingängig ist. Das ist, glaube ich, mit ganz vielen Tätigkeiten, die man über einen längeren Zeitraum macht. Und jetzt hätte mich speziell nochmal interessiert, weil wir sonst ganz oft unsere Gäste auch fragen, so wie bist du zu Hip-Hop gekommen, dann so ein bisschen auf die Roots gehen. Ich aber finde, du legst einen echten Teil davon auch in deinem Buch im Vorwort eigentlich schon da, weil du zumindest sehr eindrücklich beschreibst, wie du als Jugendlicher, wie dich das angefangen hat zu packen, wie du Fernsehsendungen aufgezeichnet hast, um dir dann am Morgen vorm Fernseher oder rübergespielt auf Kopfhörer zu konsumieren. Und wie du immer mehr in diese Welt bist, dich in Foren bewegt hast, dich irgendwie ausgetauscht hast, Lyrics abgeschrieben hast, solche Dinge irgendwie. Und das erzählst du so relativ detailliert bis zu dem Punkt, wo es dann dahin geht, dass du dann halt auch angefangen hast, das beruflich irgendwie zu machen. Und mich hätte es wahnsinnig interessiert, wie diese Phase so am Anfang war, als du so das Schreiben über Musik und das Berichterstatten, als du in diesen Beruf so reingegangen bist und was das damals für eine Welt war. Und war das dann eigentlich, war der Anfang bei der Juice oder waren das dann noch andere Anfänge? Das würde mich gerade wahnsinnig interessieren, um so ein bisschen ein Flashback kurz einzubauen.
Ja.
Endlich mal wieder über die Juice reden.
Also wenn jemand, einer unserer Gäste,
bitte, ich finde es wichtig. Mehr als
qualifiziert dafür.
Also, erstmal das mit dem Lyrics abtippen. Es könnte sogar sein, dass ich es immer noch mache.
Oh mein Gott.
Also auch wirklich? Ja, schon. Ich sage euch jetzt nicht, wie ich bei Genius heiße, aber es gibt da auf jeden Fall eine Menge an Annotations, aber auch wirklich Lyrics, die ich so abtippe von Sachen, die mir gut gefallen und die da eher nicht auftauchen. So.
Jan, danke für deinen Dienst. Ich habe das hier bestimmt auch schon, ich habe das an anderer Stelle bestimmt auch schon mal gesagt, aber ich arbeite ja auch für das Format Hype Culture und da arbeiten wir zum Beispiel relativ stark damit, wenn wir Themen erzählen, die Relevanz oder das Bestehen in der Popkultur auch immer mit Lines zu untermauern. Also die erzählen nicht unbedingt die Stories, aber die erzählen so ein bisschen, dass das aufgegriffen wird und in welchen Kontexten und von welchen Leuten. Das funktioniert ehrlich gesagt nur gut, solange es eine gute Datenbank gibt, wo man passende Lyrics auch sich ersuchen kann. Und es funktioniert wirklich nur, wenn Leute wie du anscheinend, was ich niemals geahnt hätte, bei Genius diese Sachen einpflegen. Und ich finde es generell auch super wichtig als Archivfunktion, dass Texte von Hip-Hop-Songs einfach einsehbar sind und abrufbar sind. Heftig.
Ja, also sehr, sehr gerne. Wie gesagt, ich komme halt daher. Also ich erinnere mich noch, dass das noch ganz kurz eben, angefangen hat das, glaube ich, tatsächlich sogar noch mit englischsprachigen Sachen, so Ja Rule und solche Sachen. Da gab es früher so eine Seite, lyrics2000 oder 3000.com und ich bin aber so ein Kumpel dran gekommen, der aus meiner Schule, der hat das gemacht. Und ich weiß gar nicht, warum er das gemacht hat und warum ich das dann auch gemacht habe. Ich fand es einfach super interessant. Und dann habe ich damit weitergemacht im Centino-Forum. Und ich glaube, also ich habe die Lyrics jetzt nicht von da bei Genius hochgeladen. Also die sind nicht von mir. Das kann ich schon mal sagen. Ihr werdet meinen Username da jetzt nicht unbedingt rausfinden. Mittlerweile ist es aber ja auch so, das habe ich gelernt, dass die Labels oft die Lyrics auch zur Verfügung stellen schon. Ne? Über Music Match und so, wie das heißt. Okay. Aber bei kleineren Acts,
die vielleicht auch selber independent released oder was auch immer passiert, ist halt nicht.
Ja.
Und es gibt schon Leute, die ich höre, die ich sehr feiere und von denen stelle ich die Sachen halt dann schon nach und nach online. Ist nicht am Release-Tag, aber das juckt auch nicht so viele. Die haben dann oft auch nur 50 früher. Views oder so. Nee, genau, ja. Früher noch. So, aber um deine Frage jetzt zu beantworten. Also, es hat nicht mit der Juice angefangen. Das hat angefangen mit verschiedenen kleinen Online-Mags. Eines davon war tatsächlich allesreal.de. Ich weiß nicht, ob ich das noch was sage. Das war so eine Seite, die war eine sehr kleine Seite, aber Shoutout an Christian Berg, der hat das damals geleitet, irgendwie aus der Nähe von Frankfurt. Und das war einfach so ein kleines Online-Magazin, das einfach Reviews über Rap geschrieben hat. Da habe ich für geschrieben. Ich habe für 16 Bars auch schon mal Reviews geschrieben, ganz früher am Anfang. Und vor allem aber richtig angefangen, so musikjournalistisch zu arbeiten, habe ich bei hiphop.de tatsächlich.
Ja,
ich habe in Bonn studiert und habe damals, es gab so eine Phase, in der hiphop.de es möglich gemacht hat, dass man Blogs bei denen einrichtet. Das war dann sozusagen blog.hiphop.de/username. Ja,
smart.
Und da gab es ein paar Leute, da ist Interesse, also verschiedene. Zum Beispiel gab es, ich kriege den Namen nicht mehr auf die Reihe, aber da waren zwei Jungs, daraus ist dann irgendwann mein rap.de hervorgegangen, weil die waren immer die allerschnellsten mit allen News und so. Und irgendwann waren die so, ja, okay, warum sollen wir sozusagen jetzt hiphop.de das schenken oder das bei denen hosten? Wir machen einfach unser eigenes Magazin daraus und daraus ist dann mein rap.de geworden. Da hatte ich auch einen Blog und dann hat Toxic mich irgendwann angeschrieben und meinte so, ey, ich feier, was du da schreibst, weil ich habe zum einen immer so US-MP3s hochgeladen oder, nee, sorry, nicht hochgeladen, ich habe nur den Download-Link zur Verfügung gestellt. manchmal aber auch so Analyseartikel geschrieben. Da kam gerade Lil Wayne, Kader 3 raus und ich habe das alles so analysiert und immer so geguckt, okay, was passiert da überhaupt? Und habe aber immer so getan, als wenn das wie für die Juice wäre. Und dann hat er mich gefragt, ob ich für hiphop.de mal so einen Artikel über Lil Wayne schreiben wollen würde. Und dann habe ich das halt gemacht. Und dann habe ich nochmal was über Young Jeezy geschrieben und über T.I. und so. Und auch über Kanye. Und dann hat er mich gefragt, ob ich nicht Bock hätte, irgendwie Teil der Redaktion zu werden. Und dann bin ich halt einmal die Woche, glaube ich, von Bonn nach Düsseldorf gefahren und war dann da im Büro. Damals noch in so einer Kunstgalerie war das irgendwie. Und dann habe dann relativ schnell die Möglichkeit bekommen, mein erstes Video-Interview zu führen. Das gibt's nicht mehr im Internet. Also man braucht nicht danach suchen. Ich habe es nämlich selber schon getan, aber es existiert nicht mehr, weil das war zu einer Zeit, als YouTube noch nicht existent war, also 2008, glaube ich.
Ja, aber YouTube gibt's, glaube ich, theoretisch seit 2008.
Ja, aber Hiphop.de hat die Sachen da nicht gehostet, sondern die haben die immer auf Daily Motion und noch irgendwas anderem gehostet, glaube ich.
Gab's das schon wie Leo?
Nee, noch nicht ganz. Also ihr könnt gerne mal gucken, also, wenn es gibt, wenn ihr jemand habt, soll das mir bitte schicken, weil mein allererstes Video-Interview war mit Kollege und Farid Bang zu JBG1.
Ja, krass.
Und das habe ich dann gemacht und aber parallel lief halt irgendwie das mit der Juice auch langsam schon an und dann habe ich irgendwann aufgehört für hiphop.de zu arbeiten, weil ich einfach mehr schreiben wollte sozusagen.
Ja.
Genau. So, möchtest du eine Zwischenfrage stellen oder soll ich einfach weiter erzählen? Weil ich merke, ich komme hier so richtig ins Labern. Es war auf jeden Fall
stark.
Es war unfassbar. Also ich weiß ja immer nicht so richtig, was ich von manifestieren halten soll, aber wenn ich so darüber nachdenke, würde ich behaupten, dass ich schon nichts anderes als das getan habe eigentlich so. Ich habe halt die Juice gelesen und mir jeden Tag vorgestellt, wie das wäre, wenn ich einen Text in diesem Heft veröffentlichen würde. So jeden Tag aufs Neue. Und ich habe angefangen, das dann halt nachzumachen. So, und natürlich war das am Anfang eine 1:1-Kopie, wie ich auch im Vorwort schreibe. Aber irgendwann habe ich so gemerkt, da kommt was. Also es hat ewig gedauert. Ich habe es ja wirklich nur für mich mit mir selber. Ich habe das niemandem gezeigt oder so. Ich habe immer wieder geübt, geschrieben, als würde ich ins Fitnessstudio gehen oder so. Und irgendwann habe ich gemerkt, da kommt irgendwie was. Und dann habe ich mich getraut, es irgendwann Florian Sieper zu zeigen, der damals auch für die Juice geschrieben hat, den ich über das Sentino-Forum kennengelernt hatte. Und da muss man schon sagen, das habe ich schon so ein bisschen geplant auch. Also das ist so behämmert alles. Aber in diesem Forum gab es halt so wie bei MC auch, gab es halt auch so einen Rest der Welt-Thread, wo so halt der Rest der Welt passiert ist, neben der Musik. Und da habe ich dann irgendwann er hat da eine Leseecke gemacht. Genau, da konnte man sozusagen reinposten, was für Bücher man liest. Da hat er reingepostet und noch zwei andere Leute und ich. Und ich weiß gar nicht genau, ob ich da sogar was reingepostet habe, was ich selber geschrieben habe. Auf jeden Fall hat er mir dann eine DM geschrieben und war so, ey, das ist richtig gut. Und dann haben wir angefangen, einfach DMs auszutauschen und irgendwann ist erstmal telefoniert, geskypt. Und dann hat er mich, glaube ich, dann hat er mich nach Berlin eingeladen, genau. Und das war 2005 so, also da war ich 19. Und dann, ich glaube, ich bin mit meinen Eltern zusammen nach Berlin gefahren, weil mein Vater da irgendwie beruflich zu tun hatte, das war in Herbstferien. Da bin ich ja noch zur Schule gegangen, genau. Und dann habe ich mich einfach mit dem getroffen so. Und wir sind Kaffee trinken gegangen und abends noch feiern gegangen auch. Und der war ja deutlich älter als ich. Also nicht deutlich, aber auf jeden Fall älter als ich.
Gerade 19, aus der Jugendlichkeit so.
Ja,
aus.
So.
Ja. Sondern weißt du noch, wo ihr feiern gegangen seid?
Wie hieß denn früher der Club unterm Schlesischen Tor? Oder hier heißt er immer noch so? Ich weiß es nicht genau.
Also das ist jetzt irgendwas mit
Binu? Jetzt ist das Binu.
Jetzt ist
Binu und wie hieß es davor?
Nämlich anders.
Ja.
Der hieß vorher nämlich anders, denn das ist ja auch der legendäre Club, in dem das Selfmade Records Konzert.
Genau, richtig. Exakt, ja.
Eine meiner schönsten Live-Erfahrungen.
Du warst da?
Ja.
Okay. Das kann ich mir vorstellen.
Haben wir das in dem Podcast schon mal erzählt?
Ja, mindestens schon zweimal, glaube ich.
Erzähl's nochmal.
Du, ich weiß gar nicht, was ich da groß erzählen soll. Es fing sowieso alles schon später an. Dann
ja, das war ja genau das Problem. Ja. So habe ich das immer verstanden.
Dann waren erstmal Schimmel und Montana Max auf der Bühne und dann war es den Jungs irgendwann schon zu viel und dann sind Deso Dog und zwei andere Leute noch reingekommen, haben, ich glaube, Schimmel oder Montana Max erstmal so ein bisschen so runtergezogen, dass das T-Shirt auch so zerrissen ist. Dann sind sowieso alle erstmal geflüchtet. Es wurden Bierflaschen auf den Turntables so zerballert, dass das alles erstmal kaputt war. Und dann kam vom Backstage so aus der Seite raus dann Montana Max rausgerannt und Deso Dog hinterher. Und ich habe noch bis heute im Ohr, wie er ihm nachgeschrien hat. So
ich weiß,
mit einer Inbrunst wirklich, wirklich heftig. Und dann war das komplette Konzert auch vorbei.
Einfach vorbei.
Und die Menge auch wirklich von den anderen beiden Dudes, die noch mit dabei waren, wie Moses das Meer. So geteilt, ja. Alle schön still, alle so zurückgestanden, die sind da durchgelaufen, raus, vorbei. So 2 Minuten später Slick One mit noch so einem Totschläger wieder nach draußen gelaufen, hinterher irgendwie noch. Aber das war's dann auch. Und Favorite und Kollege, die es eigentlich irgendwie hätte treffen sollen, waren noch gar nicht irgendwo gewesen. Hm. Von daher.
Farid und Kollege sollte es treffen, oder? Ja, genau.
War Farid da sogar auch mit dabei? Ich
dachte, ja,
das
doch.
War ein klassisches Selfmade.
Nee, der war mit dabei. Aber das ist ja so, dieser Sampler kam ja gleichzeitig mit diesem Beef irgendwie. Oder der Beef wurde angezettelt, weil der Sampler kam. Und ich weiß noch, ich habe mit Casper telefoniert an dem Abend oder am nächsten Morgen auch, der völlig durch den Wind war.
Klar.
Und das war ja eigentlich, glaube ich, auch am Ende der Moment, an dem er entschieden hat, dass er da eigentlich nichts mehr zu suchen hat.
Ah, also, okay.
Das war, weil das war, er hatte sozusagen, oder nicht nur er, sondern auch Max und so, ne? Also es sind ja auch gute Freunde von mir bis heute. Die haben da sozusagen einfach so herhalten müssen für so einen Beef, den sie gar nicht angefangen haben.
Ja. Und schönen Arm halt einfach gebrochen.
Ja, genau, auch, ne? Ja, auf jeden Fall. Das war schon dreckig, muss man sagen.
Ich kenne diese Schilderung eigentlich nur dank des damals, also nicht mehr, also falls da jemand noch irgendwie eine Kopie von hat, Lesekopie von dem Casper-Blog damals, wo er auch seinen Entstehungsprozess so hin zur Sonne und so.
Ja.
Und er hat
von MySpace, der Blog, oder war es nochmal?
Nee, es war nochmal, nicht auf MySpace gehostet und so. Da waren sehr viele interessante Insights, auch wirklich so, wie er sein Kinderzimmer irgendwie sitzt und das zusammenbaut und zusammenschreibt. Und er schrieb dann halt drüber so, und im Vorfeld von dem Konzert konnte man das so tagebuchmäßig nachlegen, dass für ihn Berlin das wichtigste Termin, weil er hofft, dass vielleicht Jennifer Rostock da sein könnte. Und dann kam irgendwie so 5 Tage nichts. Konnte man nachlesen. Und dann so, ja, ihr habt ja vielleicht alle mitbekommen. Aber die eigentliche Dramatik war, Jennifer Rostock war da.
Was hätte alles sein können?
Ja, was hätte sein können?
Große What-Ifs, ja. Ach, krass. Okay, aber wie der Club hieß, haben wir immer noch nicht geklärt. Nee. Ne? Egal, aber da waren wir auf jeden Fall. Da war ich feiern damals. Und auch noch, ein paar Meter weiter, ist jetzt schon lange her, dass ich hier gewohnt habe, unter der Watergate oder so, ja doch, das ist doch da auch in Kreuzberg, oder?
Ja.
Richtung Spree runter, ne?
Genau.
Ja, da waren wir auch und das war für mich halt damals, wie gesagt, 19, ich kannte Berlin wirklich, wenn ich alles noch richtig übereinander kriege, bis dahin echt nur aus dem Film Berlin Calling halt so, ne? Also klar kannte ich so, ich war auch vorher als Jugendlicher oder Kind schon mal einmal da gewesen, aber das war schon so eine ganz neue Welt, die sich da irgendwie aufgetan hat. Auf jeden Fall hat er mich ja dann Davide empfohlen per E-Mail, also Florian. Und Davide hat gesagt, das liest sich alles super, ich melde mich nächste Woche. Das hat er das aber nicht getan, weil das halt seine letzte Ausgabe war und danach Stefan Zillus Chef wurde. Und dann habe ich aber erstmal so, hat mich so ein bisschen der Mut verlassen. Und dann bin ich erstmal so über diese anderen Magazine, die ich gerade gesagt habe, so aktiv geworden. Und dann habe ich es nochmal ein Jahr später bei Stefan probiert und wurde dann auch genommen. Und das war insane. Also das war so, Ja, das war halt wirklich so der Traum, der wahr wurde. Ich weiß noch genau, wie ich mir auch immer, bevor das passiert ist, so überlegt habe, was, ich weiß noch, wie dann so das erste Mal ein Manuelsen-Feature in der Juice war und ich war so, okay, ich hätte jetzt aber die 5 Fragen auch noch gestellt und die vielleicht nicht gestellt und so. Also ich habe wirklich, weiß ich nicht, das hat mir alles bedeutet. Ich wollte das unbedingt auch und ich konnte das dann gar nicht erwarten, dass ich sozusagen von den Rezensionen das erste Mal zu einem wirklichen Interview irgendwie gehen durfte. Um sozusagen nicht einfach nur schreiberisch was zu zeigen, sondern auch was so, was ich mir halt so für Fragen überlegt habe. Ne? Das war natürlich auch total krass getrieben von etwas, von dem ich heute sage, das ist ein guter Antrieb, aber das kann einen auch irgendwann unglücklich machen, weil es war schon sehr stark davon getrieben, dass ich auch den Leuten, für die ich das da gemacht habe, halt gefallen wollte, so, ne? Also ja, der Redaktion. Klar, das waren halt meine Helden. Ich wollte halt unbedingt, dass die das gut finden, dass die da sagen so, ah, okay, da haben wir uns jemand Guten ins Team geholt, so. Wie gesagt, da ist auf jeden Fall viel sehr Gutes bei rausgekommen. Da ist aber auch viel, habe ich, glaube ich, mich selbst so außer Acht gelassen. Also ich habe wirklich dann, als ich da drin war, keine Chance ungenutzt zu lassen, um da aktiv zu werden, schreiberisch so. Mhm. Also ich habe mein komplettes Studium, das war ja so, ich habe 2007 angefangen zu studieren, 2008 habe ich, glaube ich, angefangen für die Juice zu schreiben und 2012 habe ich aufgehört zu studieren und ich habe wirklich mein komplettes Studium eigentlich nichts anderes gemacht als gearbeitet. Klar, ich bin ein bisschen zur Uni gegangen auch und so, aber ich bin nicht in Urlaub gefahren in diesen 5 Jahren, ja, so, ne? Und ich wollte das so damals, aber aus heutiger Perspektive sage ich, das wäre vielleicht auch anders gegangen.
Ja. Was hast du studiert nebenbei quasi? Ich nehme an, du hast das aber auch abgeschlossen.
Ich habe schon beides abgeschlossen, ja, aber also erstmal Germanistik, Kulturwissenschaften in Bonn 3 Jahre lang, Bachelor, und dann nochmal Kulturjournalismus hier in Berlin an der UdK.
Ah ja, ja.
Ehrlich gesagt, also zumindest das erste Studium war auch eher so, meine Eltern zu beruhigen, mir ein bisschen Zeit zu kaufen und zu schauen, so was will ich eigentlich machen, beziehungsweise einfach um die Zeit zu haben, halt diese ganzen anderen Sachen zu tun. Es gab Semester, da habe ich 6 Stunden in der Uni verbracht und konnte halt in der anderen Zeit einfach schreiben. So. Und deswegen war es gut. Und beim Kulturjournalismusstudium, das war so ein bisschen, ja, nicht Vetternwirtschaft, aber also da gab es schon gute Connections im Rahmen dieses Studiums. Ich habe dann bei der Taz gearbeitet, aber hab dann auch beim Interviewmagazin noch ein Praktikum gemacht und darüber selber so Kontakte geknüpft. Aber also es gab für mich in diesen 5 Jahren nichts anderes eigentlich als arbeiten, arbeiten, arbeiten und irgendwie vorankommen und zu gucken, so wo geht das noch hin oder wann kann ich sozusagen die Träume, die ich da habe, wirklich in Erfüllung gehen lassen. So. Und das, aber es war auch schön. Also es klingt jetzt so im Nachhinein so ein bisschen, aber es war schon geil.
Wie hat sich dann angefühlt für dich, wenn das so dein großer Traum damals war, zum ersten Mal eine Juice in der Hand zu haben, wo dann dein Name drunter stand und was für ein Text oder was für eine Rezension war es?
Rezension weiß ich nicht mehr genau, das war irgendwas von der East Coast, glaube ich, oder von der West Coast, guck mal, so genau weiß ich es schon nicht mehr. Völlig unbedeutsam auf jeden Fall. aber
3,5 Sterne.
Ja, mäßig. So, aber, stimmt.
So, ja, da, meine Güte.
So,
entschuldigen.
So korrekt wollen wir hier noch bleiben. Ja. Aber ja, als das Heft kam, ich glaube, habe ich auch schon mal irgendwo im Interview erzählt, weiß ich gar nicht genau, aber da habe ich halt wirklich mir das 2-mal geholt. Also einmal habe ich es eh bekommen als Autor so, bekamst du es halt umsonst, dann habe ich es mir nochmal geholt, hab halt einfach das Cover so feinsäuberlich abgetrennt, hab das Impressum ausgeschnitten, hab das alles so eingerahmt und mir an die Wand gehangen. Halt,
sweet.
Ja. So lieb. So war das. Und das war insane. Und dann, ich glaube, so richtig krass wurde es für mich dann, als ich das erste Mal Cassandra Steen getroffen habe, weil das war so das erste Mal, dass ich jemanden interviewen durfte, der halt bekannt war oder den ich kannte, den auch meine Mutter kannte. So, das war auch irgendwie wichtig.
Ja, eine Gangster Queen.
Genau. Ja. Dann, ich weiß, von da aus ging es dann so, ich glaube, das war auch so von Stefan so ein bisschen so, der hat das immer sehr wohl dosiert gemacht. Also ich habe jetzt nicht von Anfang an so große Verantwortung bekommen, sondern irgendwann kam dann erstmal diese Reviews, dann kam so Viertelseiter, dann kam halt mal so was wie Cassandra Steen, da kann man halt dem Rap-Publikum gegenüber nichts falsch machen, weil die lesen es eh nicht. dann ging es aber relativ schnell weiter mit Casper versus The Beats, glaube ich.
Oh, nice.
Das war halt sogar noch bevor er zu Selfmade kam und da wusste er, dass ich halt in der Nähe von Bielefeld wohne und dann hat er mich das machen lassen und das war halt 2009 oder Ende 2008 oder so und ab da ging es dann so richtig los eigentlich, ja.
Ja, weißt du noch so ein oder zwei Songs, die du damals ausgewählt hast beim Format Würdest du Beats? Für alle, die das nicht wissen, spielt man quasi den jeweiligen zu interviewenden Künstlern im weitesten Sinne Songs vor und die reacten darauf. Und man tippt diese Reaction dann ab und schreibt es mehr oder weniger auf ein Reaction-Video als Text.
Fuck, stimmt. Habe ich da nicht drüber nachgedacht? Ja, genau so ist es, richtig. Das habe ich ihm vorgespielt. Also auf jeden Fall irgendwas von Young Jeezy und irgendwas von Kanye, das weiß ich noch.
Naja.
Und auch irgendwas von Bring Me The Horizon, so eine Hardcore-Band.
Oh, geil, ja. Das war doch damals auch, das hat doch jeder gehört. Das lief sogar am Radio, glaube ich, teilweise. Ja.
Aber das war schon, da war ich schon im Himmel, weil ich konnte sozusagen das machen, was ich immer an der Juice auch so geil fand oder an dieser Kategorie, dass ich jemand was vorgespielt habe, was halt so der gemeine Rap-Hörer, gemeine Rap-Hörerin halt so nicht erwartet hätte. Ne? Ja. Und aber mit ihm konnte man da halt super gut drüber sprechen. Und wir haben uns halt kennengelernt, sofort super gut verstanden. Es gab tatsächlich auch Bier und Haribo mitten am Tag. Er hat damals noch in dieser WG gewohnt, so am Rande von Bielefeld. Und also wir sind seitdem befreundet, so jetzt auch schon 17 Jahre. Crazy. Ja.
Krass. Wie war es dann in der Phase, du hast jetzt diese 5 Jahre sehr intensiv beschrieben mit Juice schreiben und bis zum Studiumende. Wie war das dann danach, als du das Studium abgeschlossen hast und dann ja wahrscheinlich irgendwie vor der Wahl oder vor einem Weg standest, so, was gehe ich jetzt für eine Karriere? Hast du dir da nochmal Gedanken drüber gemacht, ob das wirklich mit dem Schreiben, Musikjournalist sein und so weiter, ob du da eine Karriere drauf aufbauen kannst, ob das deine Arbeit sein soll? Oder war das dann für dich eigentlich klar, dadurch, dass du es so intensiv gemacht hast in der Zeit, dass das auf jeden Fall ist, was du dann auch weitermachen wirst?
Also mir hat die Frage überhaupt nicht gestellt. Meiner Mutter, glaube ich, schon eher. aber es floss einfach auch so. Und es war wirklich ein fließender Übergang. Ich habe während dem Masterstudium dann eben beim Interviewmagazin gearbeitet und hatte da auch komplett freie Hand. Also ich habe ein Praktikum da gemacht, aber die haben halt von Anfang an gesagt so, mach einfach, was du willst. Also frag Interviews an, mach die und wenn wir die nicht ins Heft bringen, dann bringen wir die wenigstens online. Das war richtig krass. Also es war damals, die Chefs dort waren Adriano Sack, den man vielleicht, also wirklich so 90er Jahre Popjournalismus Hero. Jörg Koch von 032C war auch Chefredakteur damals dort. Da war 032C noch nicht so groß. Und dann Jörg Rohleder, der mittlerweile, glaube ich, ganz viel für den Stern und so Sachen auch Interviews macht mit großen PolitikerInnen, Prominenten und so. Und noch ein paar andere Leute waren da so. Und das war unfassbar. Das war, also das war genau das, was ich wollte zu dem Zeitpunkt auch so. Nicht mehr nur Rap, sondern eben auch ganz andere Leute interviewen. Ich habe Beth Ditto interviewt, ich habe Slash interviewt, ich weiß gar nicht, so noch so ein paar andere Leute. Und das war halt einfach so als Praktikant, ne? Die haben einfach gesagt, mach das so viel du willst, so oft du kannst. Und das hat mir, und die wollten mich eigentlich auch übernehmen, aber die haben einfach keine Stelle frei gehabt. So, es ging nicht. So, die haben wirklich auch gesagt, dass ihnen das Herz blutet. Und das habe ich ihnen auch abgekauft. Aber es war egal, weil ich habe dann die Anfrage bekommen, die Casper-DVD zu machen. Das war kurz nach XOXO gab es diese Live-DVD und da gab es so eine Doku dazu. Und die die durfte ich dann sozusagen so federführend gestalten, die ganzen Interviews führen und sowas alles mit einem Kameramann zusammen. Wir haben es hinterher zusammen geschnitten. Das hatte ich vorher noch nie gemacht auch, aber keine Ahnung, es hat halt funktioniert so. Ne? Ja. Am Ende war halt eine DVD fertig mit einer Doku, die Leute geguckt haben, die gut fanden. Und dann war das vorbei und dann kam auf einmal der ehemalige Chefredakteur von Rolling Stone, Thorsten Groß, zu mir und meinte so, ja, ich übernehme jetzt die Specs. Und wir haben uns ja bei der Casper-DVD zum Interview kennengelernt, weil er war damals derjenige, der als erster in einem Nicht-Hip-Hop-Medium über Casper geschrieben hat. Und ich hätte dich gerne in der Redaktion dabei. Und da war ich so, ja, natürlich mache ich das. So. Und ich glaube, für meine Mutter war das sehr, oder für meine Eltern war das, glaube ich, so, ja, okay, der hat jetzt fertig studiert, aber ob das jetzt was wird, wissen wir nicht. Aber ich konnte ihn halt auch da wieder sozusagen jetzt einfach vorweisen, ja, das funktioniert so, ne? Der hat mich wirklich abends als wir irgendwo im Club waren, hat er mich das gefragt, so, ne? Das war jetzt nicht so, dass ich irgendwie zum Vorstellungsgespräch musste.
Ja, so läuft's halt,
ne? Meistens. So, das war so, wie ich das auch bei Benjamin von Stuttgart-Barre und so gelesen hatte, so, das war, also, und dann war ich so, ja gut, okay, offensichtlich stimmt es ja alles. Und, dann war ich halt bei der Specs und, mochte das da auch, aber ich habe das ja so im Vorwort auch so ein bisschen angedeutet. Irgendwie war das dann aber doch auch das erste Mal so ein Moment, wo, ja, keine Ahnung, ich habe das erste Mal sozusagen auch ein Festgehalt verdient. Davor war das ja eher so auf Honorarbasis, mal mehr, mal weniger. Und ich brauchte auch überhaupt nicht so viel. Ich brauchte auch zu dem Zeitpunkt noch nicht viel. Brauche ich auch heute noch nicht. Aber irgendwie fühlte sich das auf einmal erwachsener an. Ich weiß auch noch, ich hatte zum ersten Mal ein iPhone auch. Weil ich dann mehr Geld verdient habe, habe ich mir ein iPhone gekauft 2012 das erste Mal. Ich glaube, das 5er oder so. Und irgendwie kam da so eine Ernsthaftigkeit dann rein. Wahrscheinlich auch durch dieses ganze Specs-Ding so. Das war alles immer so ein bisschen schlauer und so ein bisschen verkopfter und so.
Auf jeden, ja.
Und keine Ahnung, es hat mir nicht gefallen einfach so. Es hat, ich habe mich, da war das war das erste Mal so, dass ich mich selber gesehen habe und nicht so richtig wohlgefühlt habe dabei. Und dann wollte ich eigentlich ja zur Juice wechseln und das war eigentlich auch abgesprochen mit den Jungs dort. Stefan hat gesagt, er geht und Alex sollte sein Nachfolger werden. Und dann habe ich es auch mit Thorsten alles abgeklärt. Der war schon enttäuscht, was ich auch verstehen kann, aber hat mich halt gehen lassen. Und dann bin ich halt runter und ich weiß noch, dann habe ich halt einen Anruf vom Verlag bekommen und die wollten dann, dass ich der Chefredakteur werde und nicht, dass Alex der Chefredakteur wird.
Bei der Juice, genau.
Ja, man muss vielleicht für die Leute, die das nicht wissen, dazu sagen, dass das dann im selben Verlag alles, genau,
rausgekommen ist. Ich glaube, das ist hier vorausgesetzt.
Ja.
Und wie du schon das ja auch angedeutet hast, auch im selben Gebäude sitzen, das meinst du,
genau.
Du sagst, du bist dann runtergegangen.
Genau, ja, sorry. Ja, ich setze das hier so vor, aber ja, du hast recht, ihr wisst alle, was gemeint ist. Genau, also das war alles eins und wurde halt von jemandem geleitet, der eine ganz eigene Idee davon hatte, wie Journalismus und Veröffentlichung von journalistischen Texten und so funktioniert. Da müssen wir jetzt nicht näher drauf eingehen.
Formulierung.
Auf jeden Fall habe ich halt gesagt, so, dass ich das nicht sehe und fühle so, ja. Weil Stefan hatte sich das halt anders überlegt und mit Alex zusammen auch anders überlegt und das fühlte sich für mich falsch an, das jetzt einfach zu übergehen so. Und die Konsequenz daraus war aber, dass wir dann halt alle gegangen sind, weil der Verlag hat es halt nicht gesehen, dass das so gemacht wird, wie Stefan das vorhatte. Und da ging es dann das erste Mal, das erste Mal so eine Delle. Aber auch da nur eine sehr kurze Delle, weil ich schwöre wirklich, eine Woche, ach noch nicht mal, ich glaube, das war noch an demselben Tag, an dem ich beschlossen habe, dass ich da nicht nochmal hinkomme, habe ich eine E-Mail bekommen von einem Kollegen von mir, Timo Feldhaus von der Debug, der meinte, hat mich so gefragt, was ich so mache und so und ob ich eigentlich noch glücklich bei der Specs bin, weil er noch gar nicht mitbekommen hatte, dass ich da weg war. Und meinte dann so, ja, wir suchen noch einen Redakteur bei der Debug und dann bin ich halt da hingegangen. So. Und ist crazy. Ich glaube, ich habe das so in Detail auch noch nie so selbst durchdacht, aber da war ich dann ein halbes oder dreiviertel Jahr, bis dann auf einmal der Verleger reinkam, der in Personalunion auch Chefredakteur war, meinte, Leute, wir verkaufen leider nicht mehr genug Anzeigen, nächsten Monat ist der Laden dicht hier. Also die sind einfach insolvent gegangen. Ja. Und das war halt genau diese Phase, in der das ja an vielen anderen Stellen auch passiert ist. Und das war, meine ich, so Anfang, Mitte 2013 oder so, keine Ahnung. Vielleicht, also weiß ich jetzt nicht mehr ganz genau. Und dann bin ich so, auch erstmal so abgekommen von diesem nur Journalist sein. So, ich habe dann halt auch mit immer mehr Anfragen bekommen für Pressetexte von großen Labels und so Geschichten irgendwie. Und dann war das so ein ruckeliges Jahr. Und dann kam aber auch schon die Anfrage für das Selfmade-Buch zum 10-Jährigen. Und das gibt's auch noch, Alter. Und dann ging das auf einmal mit diesen Büchern so los halt. Ja. So, jetzt habe ich irgendwie 5 Fragen auf einmal beantwortet, ne? Oder auch,
ich habe gern zugehört, was da super ist. Ja, sehr gut.
Wie sich alles immer so fügt, ne? Und wie du dann selber Teil von dieser Szene geworden bist, von der du so Fan warst und so gerne erstmal als Beobachter, ne? Ja, Teil werden wolltest, aber dann selber so viele wichtige Mosaiksteinchen mit eingesetzt hast, so. Gibt's irgendwas, wo du sagen würdest, da bist du sehr stolz drauf, dass du das mit geprägt hast, mit irgendwie beeinflusst hast? Ich glaube, du hast mal in einem anderen Talk gesagt, du bist ganz froh, dass aus dir kein Meme geworden ist und dass das alles irgendwie ganz so, ne, seriös aufgenommen worden ist, was du für Arbeit so in Hip-Hop und Deutschrap so reingesteckt hast.
Mhm.
Wo bist du da besonders stolz drauf?
Wann habe ich das gesagt? Wie lange ist das her?
Nicht lange. Das ist in diesem Jahr noch in einem der Podcasts gewesen. Okay. Du warst bei Julia Gröschel zum Beispiel im Hip-Hop-Podcast.
Ja, ja, ja.
Oder auch durch den Starter-Packs bei
Young Girls. Okay, crazy, was ich alles gesagt habe. Ich kann mich da gar nicht drin erinnern. Aber ja doch, das stimmt. Das stimmt schon ein bisschen. Stolz, weiß ich nicht. Also finde ich immer so ein bisschen schwierig. Aber ich kann schon sagen, mich freut, ich meine, guck mal, wir haben angefangen hier zu sprechen und das erste Thema war der Podcast, so, ja. Und das freut mich schon sehr, was das in vielen Leuten ausgelöst hat. Sowohl
das Buch.
Nee, ich meine den Podcast.
Nee, gut, Podcast.
Ach so, ja, yeah. Natürlich. Ich meine wirklich den Podcast in erster, also das Buch auch, aber Podcast habe ich das Gefühl noch mehr, das haben mehr Leute mitbekommen. Ja. Das war auch zu einer Zeit, wo Podcasts noch nicht so riesengroß waren. Und ich habe das halt einfach mal probiert und es war für mich irgendwie auch so eine neue, das habe ich auch schon irgendwo erzählt, so eine neue Form des Ganzen, wo ich mir das nochmal anders erschließen konnte, als es ein bisschen langweilig wurde, so schreibend. Und ja, das ist schon, also sowohl mit den Menschen, die mir da gegenüber saßen in den Interviews, als auch Leute, die es gehört haben, die Reaktion, das muss ich sagen, das berührt mich immer sehr, weil ich halt heute noch, obwohl es lange keine Folge mehr gab, immer noch wieder Nachrichten bekomme oder Leute treffe oder was auch immer so, die sagen, ey, die und die Folge oder da habe ich den und den so kennengelernt, das hätte ich niemals für möglich gehalten. Und das war auch immer einer der obersten Ansprüche für mich. Also ich hatte halt immer diese Idee davon, ich lade diese Leute ein oder ich unterhalte mich mit diesen Menschen und im besten Fall lerne ich was über die, was ich noch nicht weiß. Ja. Und andere Leute, die vielleicht niemals auf die Idee kommen würden, Kolja Goldstein Podcast zu hören, weil sie vielleicht eigentlich lieber, keine Ahnung, weil sie Meckes-Fan sind oder so, ja. Aber die hören halt den Podcast, weil sie wissen, das wird ein besonderes Gespräch oder mit Manuelsen genauso, ja, dass ich die Leute halt immer noch mal von so einer anderen Seite zeige. Und das habe ich halt oft auch als Feedback bekommen. Das freut mich sehr, muss ich sagen. So, das ist einfach, das ist schön. Und das ist auch ein bisschen die Idee, die ich dann mit dem Buch so weitergeführt habe, weil ich auch da gedacht habe, die große Chance ist halt, dass Leute das kaufen, weil sie irgendwas von mir kennen, was ich mir über ihren Lieblingskünstler, ihre Lieblingskünstlerin geschrieben habe. Dann blättern die aber drei Seiten weiter und lesen auf einmal was über jemand ganz anderen, mit dem sie niemals irgendwie, also der hätten sie niemals auf Play gedrückt oder so. Ja. Aber dann merken sie halt, ah, okay, das ist gar nicht so schlecht.
Ja.
So, das, wenn das passiert, das freut mich. Aber stolz, ja, schwierig. Ja.
Okay.
Ja.
Bin ich vollkommen fein. Ist auch, kann auch ein schwieriges Wort sein, aber schön, dass du zufrieden damit bist, dass du diese Mosaiksteinchen da so mit reingepackt hast und dass das so vielen Leuten was gegeben hat einfach, ja.
Ja, also zufrieden, doch, das trifft sich. Ich meine, das habe ich gestern, glaube ich, auch gesagt, ne? Weiß ich nicht mehr genau, aber ich glaube irgendwie sowas, oder das habe ich vielleicht auch, vielleicht habe ich es auch
du
noch
kamst gedacht. Du kamst auf jeden Fall zufrieden rüber.
Ja, das auf jeden Fall. Sagen, ja, das würde ich auch sagen.
Ja, es ist okay, also, oder nee, es ist nicht okay, es ist gut, wie es ist und das stimmt schon, dass ich froh bin, dass ich kein Meme geworden bin. Also manchmal habe ich es, glaube ich,
ja, es gibt ja genug, die irgendwie auch Videos, Interviews oder Texte geschrieben haben, die hier nicht per se irgendwie schlecht schreiben oder schlecht journalistisch arbeiten, aber die aus verschiedenen Gründen halt doch ein Meme geworden sind in dieser Branche. Ja. Das ist halt schon auch eine gute Beobachtung, so dass man als Interviewer oder als Schreiber halt auch echt mal da reingerutscht ist.
Auf jeden Fall. Es ist auch ein Haifischbecken auf eine Art und Weise. Und ich glaube, ich habe das schon zwei, dreimal so den Shark gejumpt.
An welcher Stelle?
Naja.
Also Potenzial hätte wahrscheinlich das Shindy.
Genau, das würde ich schon sagen. Das war eigentlich so, das ist auch das Erste, was mir jetzt in den Sinn kommt. Und ja, vielleicht war es das sogar auch schon tatsächlich, ja.
Da reden wir jetzt über das große Video-Interview.
Ja, genau. Ja. Das war also auf verschiedenen Ebenen. Ich habe irgendwo mal gelesen, dass ich der falsche Interviewer dafür gewesen wäre oder gewesen bin und das kann schon gut sein, aber das ist, glaube ich, auch nicht alles. Also da haben auch noch andere Faktoren eine Rolle gespielt, aber das wäre wahrscheinlich eine eigene Podcast-Folge. So ein paar Sachen habe ich da an anderer Stelle auch schon mal zugesagt. Aber ja, auch da, ey, am Ende des Tages, das ist auch, ich habe da sehr viel draus gelernt und sehr viel mitgenommen, so. Und ich sag mal so, ich habe auf jeden Fall nicht kommen sehen, was für eine Aufmerksamkeit es bekommen wird. Aus heutiger Perspektive denkst du ja, was hast du gedacht? Ne? Also, aber keine Ahnung, ich bin schon auch sehr oft sehr naiv und das war ich da auf jeden Fall auch. Und ich habe aber auf jeden Fall sehr viel gelernt über mich dadurch und bin heute total dankbar, dass das genau so passiert ist, wie das passiert ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja.
ohne zu tief noch ins Detail zu gehen, einen dritten Teil hätte es irgendwie eigentlich mal gegeben.
Der existiert, aber der durfte halt nicht veröffentlicht werden. Ja. Und das ist auch wirklich so. Ich muss tatsächlich nochmal gucken, ob ich den noch zu Hause habe. Ich weiß es nicht genau. Also zumindest in so einem Rough Cut.
Ich würde gerne nochmal reinfragen. Ich weiß nicht, ob du selber nochmal dazu was sagen willst, aber kann einer von euch, oder Tom, vielleicht du, weil ich glaube, du weißt es, nochmal genau sagen, was aus deiner Perspektive passiert ist?
Ich kann
für
das
die
auch,
Leute, die das jetzt nicht wissen.
Vielleicht muss Jan das sogar einmal kurz selbst umreißen, so bevor ich Halbwahrheiten hier verbreite.
Naja, also es gab halt so mehrere Jahre Funkstille und bei Shindy und wir hatten uns halt überlegt, oder er hatte sich halt überlegt, dass wir halt ein Interview führen, in dem wir halt sozusagen all die Fragen, die sich so im Laufe dieser Jahre so aufgetürmt haben, dann eben klären. Weil es gab verschiedenste Dinge, die irgendwie geklärt werden sollten, mussten, zumindest was die Anspruchshaltung der Fans anging. Das
ist auch ein wichtiges Element von Hip-Hop, einfach Dinge klären.
Genau.
Element. Und die Ankündigung, um Dinge zu klären.
Ja, genau. Es ist gute Überleitung, weil genau das hat er getan. Er war dann halt so, ja, okay, bald geht er los mit Musik und so, aber davor müssen wir noch ein paar Dinge klären. Ich weiß nicht genau, ob es genau die Formulierung war, aber wir sehen uns am so und so vielten. Und das war eigentlich schon das Problem, weil dann damit war klar, dass an dem Tag um die und die Uhrzeit der erste Teil von diesem Interview erscheinen musste. Das war noch genug Zeit und es war auch alles schon getimed und wir hatten das schon auch geplant und so weiter und so fort und haben dann auch angefangen, das zu drehen. Aber es kamen halt viele Faktoren zusammen, wie ich ja gerade schon meinte, und einer davon war halt eben, dass aus der ursprünglichen Annahme von ihm, dass er halt über all diese Dinge, bei denen die Leute irgendeine Antwort erwartet haben, seine ursprüngliche Annahme war, dass er darüber halt auch frei sprechen darf. Das stellte sich dann aber vor Ort als nicht wahr heraus, weil seine Anwälte halt nochmal vorbeikamen, weil sich halt neue Dinge aufgetan hatten in diesem Fall, insbesondere diesem Rechtsstreit zwischen ihm und seinem ehemaligen Geschäftspartner. So. Und das hat sozusagen halt den kompletten Plan für dieses dreitägige Interview halt torpediert und durcheinander gewürfelt. So, also dadurch entstanden dann eben Unsicherheit, Schnitte, und einfach dann eben auch das Problem, dass dieser dritte Teil gar nicht veröffentlicht werden durfte. Und das ja der war. Das ist
eine anwaltliche Geschichte.
Ja, also for real, so, das könnt ihr mir wirklich glauben. Das ist, das war, also ich habe nicht mit dem Anwalt telefoniert, aber ich habe das Schreiben gesehen, in dem er das halt nochmal klar aufgeführt hat, warum das und das nicht gesagt werden darf, weil das im Zweifel halt vor Gericht oder im Falle eines damals drohenden Rechtsstreits, der halt immer noch andauert, sozusagen gegen ihn hätte verwendet werden können. Das Problem war aber, dass wir uns halt ich hatte halt diese Idee von dieser gewissen Dramaturgie, von diesem Gespräch, und deswegen hatten wir uns halt für den dritten Teil diese ganzen Sachen auch aufgespart, und die Erwartungshaltung der Leute war natürlich extrem hoch und wurde halt gar nicht erfüllt, und dementsprechend ist uns das halt um die Ohren geflogen. So kann man das, glaube ich, zusammenfassen, ja. So, was, du wolltest da irgendwas zu fragen, oder?
Nee, ich wollte einfach nur mal so, unsere Hörer einfach mit reinzuholen, die das vielleicht stimmt.
Sorry,
nicht
so, ich setze hier immer Sachen so voraus und denke immer so, ihr wisst doch eh alle Bescheid, aber naja.
An diesem Tisch eigentlich schon, aber wir haben die Hoffnung, dass ab und zu noch mal Leute mit reinhören, die vielleicht auch noch Bock haben in genau diesen
Nischen. Es ist auch okay, wenn man es nicht weiß, weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte es jetzt nicht mehr auf dem Schirm, was mit Shindy war. Es ist auch einfach nicht meine.
Und es ist einfach auch schon 5 Jahre her, so, ne? Ich weiß gar nicht.
Auch nur 5 Jahre, wenn man bedenkt.
Ja, gut, aber es war halt so mitten in dieser Corona-Zeit oder gerade so am Ende von diesen strikten Lockdowns und so weiter und so fort. Mhm. Hat sich ja auch eine Rolle gespielt und so, ja.
Ja. Ich würde die Stelle dann einmal nutzen für eine harte Überleitung zur Hydration Break, ja.
Auch wenn die WM jetzt die ganze Zeit schon
ein Glück vorbei ist. aber weil wir gleich noch eine Retro-Kategorie vorbereitet haben und da über einen Rapper sprechen werden, der sowohl in deinem Buch auf jeden Fall auftaucht und der ebenfalls auch schon im All Good Podcast zu hören war, denn wir reden gleich über das Album Von Innen nach Außen von Curse.
Ja.
Und das hier ist der Teaser.
Yo, Curse, 1:15, Album, 2. Song, Saving the New Feature, let's go.
Ich glaube, ihm wurde damals auch immer so vorgeworfen, er würde Sozialpädagogen-Rap machen und sowas, ja.
Das ist doch alles verjährt.
war nur ein Spaß. Natürlich werde ich immer bei Rap bleiben, ne?
Der nachdenkliche Song auf Albumlänge.
Und da hat Markus Steiger sich immer so drüber lustig gemacht, weil der war so, ja, wir können Schwerter singen und so.
Torben hat Mitteilungsbedarf an der Stelle.
Das ist für alle speziellen Frauen, die alles wollen und im Endeffekt gar nichts kriegen.
Ich hatte da, glaube ich, noch kein eigenes Internet, um ehrlich zu sein.
Ja, checker.
Ist das so eine ironische Perspektive?
Ist es meine Erfahrung und die kannst du mir nicht absprechen.
Während du das jetzt erzählt hast, hatte ich die ganze Zeit dieses Leiern von Vertrauen im Hinterkopf zum Beispiel.
Wir sind halt einfach irgendwie Fans von dieser Szene und ich glaube, vielleicht ist das sogar auch gleich der geilste Einstieg, um nochmal ein bisschen auf Themen auch aus dem Buch und sowas reinzugehen. Denn es ist eine Liebeserklärung
ja.
Und genau das ist es für mich auch immer wieder. Es ist eine Liebesbeziehung zu dieser Deutschrap-Szene gewesen und gleichzeitig ist es auch eine Hassliebe geworden.
Ja, natürlich.
Also,
ich dachte, es geht schon um Snagger und Pillard.
Ja, das ist ja zum Beispiel auch ein bisschen das Problem, wie die Sachen gealtert sind und dass ich mich selber wirklich innerlich manchmal ein bisschen zerreiße, wie sehr ich manche Sachen von früher noch feiere, aber an diesen Sachen, wie ich sie gefeiert habe, so viel davon erkennen kann, was ich früher einfach zum Beispiel auch für Seiten hatte, die sich verändert haben, mit denen ich nicht mehr cool bin, wo ich froh bin, dass sie sich verändert haben, wo ich froh bin, dass ich eine andere Perspektive drauf bekommen habe, aber es einfach schwierig ist. Und zum Beispiel Snagger und Pillard. Also das ist, glaube ich, genau die Zeit, in der ich am meisten gebrannt habe, wo ich voll reingegangen bin, wo linke und rechte Hand Gottes, eine Frage der Ehre zum Beispiel auch, dieses Ding, mich komplett abgeholt hat. Und gerade Snagger zum Beispiel für mich ein Rapper ist, der durch ein unfassbares Selbstbewusstsein immer wieder überzeugt hat. Diese Stimme, mit was für einem Selbstbewusstsein er Dinge vorgetragen hat und einfach Punchlines gebracht hat, die wenn jemand anders die gerappt hätte, hätte ich sie, glaube ich, nicht so gefeiert, weil das Gesamtpaket einfach so gut funktioniert hat. Und du hast es, glaube ich, in dem anderen Podcast von Yannick und Franz so beschrieben, dass er so ein bisschen, er gehört in die Kategorie von Leuten, die Probleme haben.
Ja.
Und die, in dem Sinne, da steckt ein Schmerz drin. So, und da steckt eine Wut drin. Und die ist so roh und die ist so authentisch in dem, was er alles macht. Das ist was mich auch heute immer noch begeistert.
Ja.
Aber jetzt gerade zum Beispiel ist auch erst wieder ein neues Album rausgekommen. Und da sind auch wieder so viele homophobe Lines drauf. Da sind so viele so schwierige Männlichkeitsbilder auch wieder drin. Und das habe ich für mich einfach in den letzten Jahren als so ein Wurzel von so viel Scheiße in der Welt erkannt. Mhm. Genau diese Männlichkeitsbilder, dass ich mir diese Sachen von früher, teilweise aber auch vor allem auch die neuen Sachen, nicht mehr gut geben kann, weil es einen zu bitteren Nachgeschmack immer noch hinterlässt. Und ich finde es total schön, dass du sie in deinem Buch aufgenommen hast.
Mhm.
Und gleichzeitig frage ich mich, wo ist, ne, mit viel Macht kommt viel Verantwortung, hat Spider-Man gesagt.
Ja.
Glaubst du, wäre es manchmal wichtig, die Sachen aber auch noch einzuordnen? Du hast im Intro ein bisschen was dazu geschrieben, dass Flinter nicht so viel in dieser Szene vorgekommen sind. Sorry, ich
Ich weiß, worauf du hinaus willst. Ja. Ich habe da aber keine endgültige Antwort drauf, sonst hätte ich sie vielleicht auch in diesem Buch durchgehend irgendwie eingearbeitet. Also mir geht's ja genau wie dir, ne? Ich hab damals das wirklich so durch die Bank alles weggefeiert, wobei das stimmt so auch nicht ganz. Ich muss schon sagen, ich fand auch damals manchmal schon so ein paar Snagger und Pillard Lines irgendwie sehr befremdlich. Also gerade wenn es so um Sex mit mehrgewichtigen Müttern ging und sowas. Ich fand das irgendwie weird. Und ich habe auch mal mit zugezogen Maskulin gesprochen, über diesen Moment, in dem es so geswitcht ist im Rap, wo sozusagen so Gewalt oder Androhung von Gewalt vom Witz ins Ernste gekippt ist irgendwie. Und ich habe so das Gefühl, bei denen war das immer noch so als Sprücheklopferei getarnt, aber es hatte schon irgendwie, insbesondere bei Snagger, auch immer so ein Fünkchen Wahrheit war da doch auch irgendwie mit drin so. Und das hat mich damals schon befremdet, aber weil das so witzig vorgetragen war, ich komme ja auch aus dem Ruhrgebiet, ich habe mich halt wirklich so in der Art und Weise, wie die so aufs Leben geguckt haben und so einfach irgendwie wiedererkannt, ja. Und dann aber auch großzügig drüber hinweggesehen. Ich muss aber auch sagen, als die dann angefangen haben, diesen Witz sozusagen so ein bisschen wegzulassen, da konnte ich damit dann nichts mehr anfangen. Womit ich aber weiterhin was anfangen konnte, war dieser Snagger, den er schon auf dieser Situation 7 so gezeigt hat. Ne? Ja. Also du hast es ja gerade angedeutet, ich habe das ja woanders auch schon erzählt, aber dieses Bild von ihm, wie der so über Panikattacken rappt, wie der durch dieses Meer aus Blut, Schweiß und Tränen schwimmt, so, das ist so stark einfach irgendwie. Das werde ich nie wieder vergessen. Mhm. Und ich gebe dir auch recht, der hat auf jeden Fall auf dem neuen Album auch wieder manche Lines, wo ich zusammenzucke. Ich kann mich trotzdem nicht davon freimachen, dass mich das fasziniert und mir irgendwas gibt. Mhm. So, und ja. Ich weiß, dass das ein Problem ist, aber es ist für mich persönlich, ganz persönlich für mich nicht groß genug, als dass ich auf Stopp drücke. Aber um jetzt sozusagen mal von Snagger wegzukommen, ey, ich kann keine vernünftige Antwort darauf liefern, das nervt mich auch so ein bisschen. Ich habe gestern halt, und das ist eigentlich eine Standardantwort darauf, so, dass es müsste eigentlich auch dieses andere Buch geben, das halt mal ganz klar einordnet, was für homophobe Cool Savage bis heute in seinen Liedern halt so rappt. Ja. Und das wird halt immer schlimmer. Ich habe irgendwie auch so das Gefühl, bei ihm war das auch so, dass das früher immer so ein bisschen was Überzeichnetes hatte, also ganz früher so. Es war auch nicht in Ordnung, dass er das gemacht hat, aber in dieser Detailgenauigkeit aus den letzten Jahren, ich habe gerade dieses Surf and Turf oder was das da war gehört mit Jumper
waren da
oder
auch so.
Zeilen
wieder.
Ja, auf jeden Fall.
Das kann doch nicht wahr sein.
Ja, das ist so, also, und das ist ja jetzt nicht nur er, da gibt's ja ganz viele andere Sachen und Leute auch noch, die so Sachen sagen, so, man muss das eigentlich klar benennen, das geht nicht klar und das zeugt halt auch davon, was für Neandertaler das alles irgendwie noch sind, so. Man darf darf man halt nicht drüber hinwegsehen, hören oder drüber lachen oder was auch immer, sondern man muss es halt alles ganz klar benennen, aber das wäre halt ein anderes Buch, so. Ich wollte, ehrlich gesagt, auch nach vielen negativen Erfahrungen, die ich dann doch irgendwie mal gemacht habe in diesem Rap-Genre, wollte ich einfach ein sehr positives Buch schreiben, weil ich glaube halt, also das haben wir jetzt kein gutes Beispiel, es gibt auch andere Leute, die schon auch das hinter sich gelassen haben, so, ne? Also so wie ein Curse zum Beispiel, ja? Also und dann, da fände ich es dann irgendwie auch blöd, jetzt nochmal hinzugehen und zu sagen, guck mal, was du vor 25 Jahren für eine Scheiße gerappt hast, weil ich habe vor 25 Jahren auf jeden Fall auch Scheiße gemacht. So,
total,
ne?
Total.
Also ich habe da keine vernünftige Antwort drauf, aber es ist mir bewusst, sagen wir es mal so.
Ja. Ich glaube, es geht auch nicht darum, im Nachhinein dann zu sagen, und das hättest du damals anders machen müssen. Mhm. Ich glaube, was für mich das besonders Bittere dann ausmacht, ist, wenn ich sehe, diese Menschen haben eben nicht nochmal einen anderen Reflexionsprozess mitgemacht und machen heute genau das Gleiche und sind dann teilweise vielleicht sogar noch richtig erfolgreich damit.
Ja.
Dann wird's nochmal extra bitter.
Das so, stimmt. Guck mal, ich habe ja gerade über Curse gesagt, dass da halt so eine krasse Entwicklung erkennbar ist, so. Und die ist bei Snagger auf jeden Fall in der Form halt nicht erkennbar, so. Das kann man schon so sagen. Das stimmt, ja. Aber ich kann trotzdem, weiß ich nicht, es geht, also ich muss das irgendwie hören. Das ist, das fasziniert mich halt auf eine andere Art und Weise. Ich glaube, da ist es halt nicht so diese Entwicklung, dass ich das davon mitnehme, sondern es ist halt, wie du gerade sagst. Ich habe da auch viel drüber nachgedacht, weil es schon so ein paar Rapper gibt, die ich einfach sehr, sehr gerne höre. Wie zum Beispiel auch Profan oder S. Diddy. Oder ich weiß gar nicht, wen es noch gibt, noch so ein paar auf jeden Fall, wo halt klar ist, das sind komplizierte Menschen mit großen Problemen, aber da entsteht so eine Dringlichkeit aus genau dem heraus, ich muss das unbedingt hören irgendwie, das gibt mir was ich aus anderer Musik oder anderer Musikrichtung so in der Form überhaupt nicht kenne, hat natürlich auch irgendwie was total voyeuristisches, aber da entsteht irgendwie so, da entsteht große Kunst irgendwie und Menschen, also so, der gehört vielleicht dann auch zu, dass die im Zweifel halt eben ein anderes politisches Weltbild haben als ich. Ich weiß es nicht genau. Das ist extrem schwierig.
Ja.
Das beschäftigt mich auch.
Ich finde es auf jeden Fall gut, dass in dem Podcast jetzt endlich auch mal auf eine gewisse Art und Weise Curse und Snagger verglichen wurden.
Bestimmt auch selten bisher passiert, ja. Stimmt, ja. Komplett. Aber es macht's halt so ein bisschen zu einer Hassliebe und hat auch total die Art und Weise, wie ich heute Rap
suche und finde auch verändert einfach nochmal.
Doch, ja, das muss ich auch sagen.
Und deswegen ist es zum Beispiel auch komplett geil, dass du den Song Todesliste von Helmut und den Binja am Leben Jungs mit draufgepackt hast, weil da wird ja auch nochmal einfach komplett abgerechnet mit diversen Männern, die man am liebsten absägen würde.
Ja, da frage ich mich auch bei dem Song, wie lang wird dieser Song online bleiben?
Ihr findet ihn, solange er online ist, auf jeden Fall noch auf unserer offiziellen Playlist. Den Link dazu in den Shownotes, wie gehabt. Bevor wir jetzt aber zu den Honorable Mentions übergehen, habe ich noch, ich möchte es einfach machen, weil ich mir das vorher aufgeschrieben habe, habe ich noch, ich möchte auch noch mal einmal mit dir über im weitesten Sinne einen Künstler reden, auch wenn wir uns jetzt ein bisschen von Rap entfernen, weil ich habe es ja schon erzählt, gerade aus dem Ostseeurlaub komme. Und ich habe dort mit einiger Verspätung, aber ich muss auch sagen, ich bin in letzter Zeit selten zum wirklichen Lesen gekommen. Aber dort habe ich es geschafft, den Debütroman von Kurt Prödel gelesen und gefinisht, nämlich Klapper.
Ja.
Und ganz hinten im bei den Dankesworten quasi stehst du drin, Jan, und dir wird dafür gedankt, dass du Kurt Prödel seit Tag 1 angepowert hast, wie es da heißt.
Ja, Mann, stark. Ich habe das halt wirklich auch vor einem Monat auch endlich mal gelesen.
Geil.
Ja, es hat mir auch sehr gut gefallen. Ich war also ich bin da schon also ich glaube mindestens Leo und ich, Torben wahrscheinlich eingeschränkt, aber wir haben Kurt Prödel auf Twitter schon auch wahnsinnig tief verfolgt und ich glaube viel von der Lingo, die er auch damals mit geprägt hat, ist sehr tief in uns drin auf jeden Fall. Und ich bin wirklich auch kritisch an das Buch rangegangen, weil ich mir nicht sicher war, ob mir, wenn er einen Roman schreibt, ob mir das auch gefällt, was er da schreibt, wenn du davor gewohnt warst, dass er dich halt in 140 Zeichen anspricht und abholt. Und
stimmt,
ne, das ist natürlich ein anderes Level irgendwie. Was ich aber eigentlich, also von da ausgehend fragen wollte, weil du auch im Zuge des Oral History Buches zusammen mit Davide in einem Interview auch mal über Kurt Prödel, und da ging es dann um seine gemeinsame Arbeit mit Moneyboy, über ihn gesprochen hat. Hätte mich jetzt nochmal interessiert, was dich an Kurt Prödel als Künstler so fasziniert, der ja so, das deutet sich, glaube ich, über diese Einleitung schon an, und Leo hat jetzt auch ganz großen Druck, da noch zu ergänzen, aber der hat so ganz weirde Verbindungen in die Hip-Hop- und Deutschrap-Welt. Wir haben ja auch mal in der Haiti City Tarif Retro-Kategorie-Folge über Musikvideo von Kurt Prödel gesprochen, was er damals für Haiti geschossen hat. Also es gibt so einige lose Querverbindungen. Ich habe auch einmal mit den Screenshots ein Versus the Beats gespielt. Also Kurt Prödel war auch da in der Juice. Aber ja, mich würde es interessieren, was dein Verhältnis oder was dich an Kurt Prödel fasziniert. So, ja.
Möchtest du noch ergänzen oder?
Nee, ich wollte das auch nochmal reinbringen. Also ich finde es einfach so, ich finde es ein magischer Moment, dass wir endlich mal wieder über Kurt Prödel sprechen können. Und deswegen liebe ich den Rap-Stamm für mich als Format auch einfach immer wieder.
Ah, das ist doch schön. Was soll ich sagen? Ist ein sehr guter Freund von mir über die Jahre geworden. Dementsprechend, was fasziniert mich an ihm? Also ich kann sozusagen Künstler und die Person dahinter schwer trennen. ich habe ihn kennengelernt damals, weil ich ein Interview für Noisy, glaube ich, mit ihm gemacht habe und mit Timo Milbrett damals auch noch.
Videomacher auch.
Genau, ja. Für Juicy Süß und sowas alles. Und wir haben damals übers Telefon, haben wir so eine Dreierkonferenz gemacht. Und dann hatte ich aber seine Handynummer und wir haben so ein bisschen, er hatte mir danach noch so zwei, drei, Stills aus Videos geschickt. Und dann hatte ich aber seine Nummer und dann bin ich in Köln in Anführungsstrichen gestrandet. Ich hatte da irgendwie verhältnismäßig lange Umstiegszeit. Also habe ihm geschrieben, dass ich da bin. Er war innerhalb von 10 Minuten am Bahnhof. Wir sind ins Brauhaus gegangen und dann haben wir da irgendwie 3 Stunden irgendwie.
Ich glaube sogar in welches Brauhaus. Es ist einfach das eine da.
Genau, das eine da. So. Wir haben halt so, wir haben die Zeit genutzt, so gut wir konnten und haben uns halt mega gut verstanden und daraus ist dann halt wirklich eine Freundschaft entstanden. Es gab sogar kurz mal die Idee, krass, das ist genau 10 Jahre her auch, dass er das Hochzeitsvideo von meiner Frau und mir dreht. Das haben wir dann am Ende nicht gemacht. Ich bin immer noch gespannt, was hätte draus werden können. Ja, keine Ahnung. Ist halt einfach, also mich fasziniert nach wie vor, wie viel Schaffensdrang ein Mensch so in sich tragen kann und das auch in so vielen unterschiedlichen Kategorien. Also ist witzig, weil ich habe ihn am Wochenende erst gesehen und musste dann, glaube ich, meiner Mutter nochmal erklären, dass das der ist, der dieses Buch geschrieben hatte. Sie hat es dann auch gelesen. und was der sonst noch so gemacht hat, ne? Also Meditations-CDs und dann die Band, du hast ja gerade auch schon erwähnt, ja. Das Hörspiel auf dem Grill sind alle Tiere gleich, ja, verschiedene andere Kunstprojekte, und das ist ja nur das, was man sozusagen nach vorne raus als Kurt Brödel, also was er als Kurt Brödel macht und so.
Ja.
Ja, und also was ich auf jeden Fall an ihm bewundere oder was ich mir auch immer wieder versuche, so ein bisschen für mich selbst mitzunehmen, ist das einfach machen. Also, ne, von einem Hörspiel zu einem Roman oder so zu kommen, das ist schon insane irgendwie. Wobei Hörspiel, Roman ist noch relativ nah beieinander, aber eben Meditations-CD-Roman oder so zum Beispiel. Und ich mag einfach die Ernsthaftigkeit, mit der er alles, was er so macht, betreibt und sich da so hinterklemmt. Und ich weiß noch, als wenn es gestern wäre, wie er jetzt mir gesagt hat, du Jan, ich würde gerne Kurzgeschichtenband schreiben, wie macht man das denn eigentlich so? Und zwei Wochen später oder vielleicht einen Monat später war dann aus diesem Kurzgeschichtenband sozusagen eine erste Idee für Klapper geworden. Ja. Also er hat dann sozusagen alle anderen Geschichten gekickt, die eine behalten, und hat es halt einfach durchgezogen. Jetzt ist ja das zweite Buch auch schon rausgekommen. Mhm. Der hat beim Bachmann-Preis gelesen zum Beispiel, hat Preise gewonnen schon. Und ja, finde ich einfach sehr inspirierend, so muss ich sagen, ja, genau. Ja, Shoutout Kurt Brödel, ja.
Ja, das stimmt. Shoutout geht raus. Ja. Ja.
Und Shoutout Susi Bums auch auf jeden Fall.
Ja. Safe. BassistInnen und Bassisten eh immer die coolsten.
Yes.
Ja, danke für den Exkurs. Mehr wollte ich mir gar nicht erklären, aber es ist einfach so... Ja. Er ist einfach so eine Figur, die uns, glaube ich, auch auf so vielen Ebenen einfach fasziniert. Und ich glaube, wir kriegen halt nur das mit, sag ich mal, was er als Kurt Brödel rausbringt.
Ja, und ach so, sorry, das, jetzt habe ich die eine Hälfte der Frage wieder nicht beantwortet, weil du ja wissen wolltest, so mit Rap und so weiter und so fort. Ich finde halt einfach, ich unterhalte mich schon viel auch über Rap mit ihm, weil er halt auch nochmal so eine ganz andere Perspektive drauf hat als ich, ne? Also er ist immer so eine Voice of Reason, aber gar nicht so reasonable. Also es ist so, er kommentiert die Sachen schon immer auf eine sehr ernsthafte oder nicht ernsthafte, ehrliche Art und Weise, so, ne? Und führt mir manchmal auch vor Augen, wie absurd und bescheuert manche Sachen einfach sind. Das mag ich immer ganz gerne, so einen kleinen Reality-Check aus Köln, ja.
Ja, manchmal ist es gut, in der Hinsicht irgendwie gehumbelt zu werden, wenn man vielleicht zu tief gerade drin ist und das alles so als, das muss ja so laufen und gegeben hinnimmt.
Ja,
ja
das stimmt.
Okay, komm.
Nachdenklich.
Nachdenkliche Stimmung im Lifestyle. Der nachdenkliche Podcast.
Genau. Der Podcast zum Nachdenken.
Komm, wir jumpen mal in Musik, was wir in letzter Zeit gehört haben. So.
Let's und jump, honorable mention.
Ich glaube, das Thema haben wir jetzt auch viel, viel zu oft bemüht. Auf diesen mystischen Lesungsabend gestern in Friedrichshain in der Stadtteilsbibliothek zu gehen. Aber ich meine, bei dir da in einer Antwort oder einem Tag rausgehört zu haben, dass du schon auch eher so ein Fan davon bist, wenn Rap-Musik heutzutage mit echten Beats und Sample gemacht wird, und dass du vielleicht die eine oder andere Schwierigkeit hast, oder ich weiß nicht, Schwierigkeit, ich will so fragen, so, ich kürze zusammen, wie stehst du eigentlich zu Ikimel?
Finde ich mega gut, auf jeden Fall. Das meinte ich gestern nicht, das muss ich ganz ehrlich sagen.
Okay, weil also, du dieses Elektronische hast, irgendwie hast
ein bisschen... ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann dir jetzt gar nicht so genau benennen, also ich kann dir keinen konkreten Act benennen, bei dem ich das jetzt so irgendwie abfuckt, aber ich wurde halt, Disclaimer, ich wurde gestern sozusagen gefragt aus dem Publikum heraus, dann eben was, wie war das denn nochmal? Oh, jetzt wird's spät langsam schon.
Ich weiß es auch nicht mehr so genau, wie es zusammen ist, aber
ja, keine Ahnung, nein, aber Ikimel feiere ich, finde die rappt extrem gut, die hat einfach sehr gute Texte, gute Frau einfach so, gute Einstellung und ich mag die gerne.
Ja, es ist für mich halt einfach, ich glaube, ich habe es auch schon oft gesagt, so eigentlich so mit diesem Ikimel und welche Künstlerin in dieselbe Kerbe schlagen, so was für mich eigentlich seit den letzten zwei Jahren so eigentlich das Wichtigste, was in Deutschrap basiert und auch super wichtig. Und ich habe auch irgendwie, glaube ich, hier schon mal irgendwie das Motiv erwähnt, ein deutsches Original irgendwo.
Ja, check ich.
Und das hat man halt wirklich auch nicht allenthalben. Ich wollte, die Honorable Mention wäre in dem Fall, sie hat jetzt irgendwie eine kleine Mini-EP mit den Drunken Masters gemacht.
Yes,
und da sind auch starke Songs drauf, die ich tatsächlich auch nochmal ein bisschen besser finde. Ich glaube, im letzten Album hatte sie auch so Songs, wo sie so ein bisschen weg von diesem wirklich sehr, sehr, sehr elektronisch klatschigen kommt und jetzt halt so Drunken Master Beats, die wahrscheinlich auch ein Staple irgendwie geworden sind, was gewisse Art von Beats angeht, und das hat mir dann auch wieder größtenteils sehr gut gefallen. Es sind halt nur ein paar Songs und es war erstmal das Gefühl auch irgendwie nur so Intros und Skit-artige Dinger.
Ja.
Aber auch cool und das mache ich bei mir auf die Playlist.
Du hast so ein paar Sachen drauf gemacht auf unsere Playlist. Und ein roter Faden, der sich über die ersten 4 Songs, glaube ich, oder 3 Songs, die du draufgepackt hast, durchzieht.
Dass es alles Männer sind. Nee.
Das auch. Doch, ja, das glaube ich auch. Nein, aber was ich meine ist, es gibt so geil hochgepitchte Vocal Samples in den Beats mit drin. Und gerade bei Dubem zum Beispiel, den ich vorher noch gar nicht kannte, ich bin dir so dankbar, dass du den draufgepackt hast, weil das ist mal stylischer Rap. Da habe ich richtig Bock
drauf.
Das hat mich so komplett abgeholt.
Ach, schön.
Und dieser Beat mit diesem mit diesem hochgepitchten Vocal Sample, boah, das ist für mich auch so krass, so 2005, 2006, da hätten auch Snagger und Pillar theoretisch drüber rappen können, das ist so ein Jewel Santana-mäßiges Ding und so.
Boah,
komplett geil. Ja.
Hat komplett großartig. Übelst abgeholt, habe ich von TikTok, ganz ehrlich. Ja.
einfach mal so. Ja.
Woher man es auch immer wieder bekommt, aber dann ist das Schöne, wenn man es dann teilt, ne, dann kriegen es auch andere wieder mit.
Auf jeden Fall.
Mich so ein kleines bisschen an Jovan erinnert.
Mhm. Ja, stimmt.
Ne, der auch sehr freshe Styles, um jetzt so richtige Rap-Sprache auch wieder auszupacken, mit am Start hat. Und du hast den Song Steezy draufgepackt. Alleine dieses Wort liebe ich schon. Da bin ich auch immer noch so ein kleiner Sucker so für diese ganze Skateboard- und Snowboard-Sprache.
Ja, das stimmt.
Das habe ich auch noch so ein bisschen drin. Aber so Stil zu haben und es dann easy aussehen zu lassen.
Nicht viele.
Ja. Genau. Aber er kann.
Ich weiß auch gar nichts über den. Wie gesagt, ey, also ich habe einen wilden TikTok-Algorithmus, aber ich habe mir irgendwann angewöhnt, dass immer, wenn ich irgendwelche Leute angezeigt bekomme, die Newcomer sind, die noch nicht viele Likes und Follower haben, so ich kommentiere oft, damit es halt wieder angezeigt wird und andere Sachen in die Richtung auch kommen. Das klappt erstaunlich gut, muss ich sagen. Ja. Also habe ich wirklich schon vieles entdeckt, was ich regelmäßig höre.
So muss man den Algorithmus trainieren.
Genau. Ja.
Ganz anders, aber halt auch hochgepitchtes Vocal Sample bei Kolja Goldstein, den du auch vorhin schon erwähnt hast.
Yes.
Boah, und habe ich eigentlich immer gar nicht so sehr mitverfolgt, aber ich muss gestehen, auch das hat mich komplett abgeholt. Das hat eine brachiale Wucht einfach, wie der Typ über den Beat rübergeht. Komplett anders im Stil, aber auch sehr, sehr überzeugend gewesen für mich.
Nice, das freut mich sehr. Ja, das ist es bei dem auch. Also diese Energie, ich finde so, der steht immer so am Mic und brüllt das alles so da rein gegen den Beat, aber es klingt halt nicht angestrengt, sondern so, als wenn es gar nicht anders sein dürfte. Also ich kaufe dem immer komplett ab, dass es gerade alles sehr stressig ist und er aber sein Mann steht da so an der Stelle. Die Adlibs dazu und auch was der generell für Wörter benutzt, wie der Sachen so beschreibt, was der so beschreibt. Also ich auf dem Song weiß ich jetzt gerade gar nicht mehr so richtige Quotables, aber das ist von der neuen EP so der Song, wo ich sage, das ist der, der mir am besten gefällt. Der Lacazette-Part ist auch okay, aber Kolja ist deutlich besser.
Habe ich schon wieder komplett vergessen, weil leider nicht so gut.
Ja, aber also Kolja ist auf jeden Fall viel, viel krasser in dem Song. Keine Ahnung, ist wirklich einer meiner absoluten Lieblingsrapper seit dem ersten Song, der rausgekommen ist. Mir ist ein bisschen egal auch, ob das alles stimmt. Also beziehungsweise mir ist ziemlich klar, dass nicht alles stimmt, was er da erzählt. Aber ich kaufe ihm das trotzdem alles irgendwie ab. Das ist ganz, ganz krass. Eine krasse Präsenz. Und ich habe ihn ja auch schon mal interviewt, habe ich vorhin erzählt auch. Und das war faszinierend einfach so, weil der halt wirklich ein Freak auch ist. Der ist ein richtiger Rap-Freak. So, ne? Der hat in dem Podcast, habe ich ihn ja auch auf Santino angesprochen, weil ich so das Gefühl hatte, die Art und Weise, wie der die Reime setzt und was der für Wörter benutzt, wie der so eine Stimmung kreiert und so, das hat er nicht von irgendwo, sondern das kommt 100% aus der Ecke mal mindestens. Und so war es dann ja auch. Der hat dann wirklich einfach von dem Stiller Westen Album einen kompletten Part einfach so gerappt, der irgendwie schon 8 Jahre alt war. Das fand ich einfach unfassbar krass.
Glaubst du aber auch auf dem Santino-Forum?
Fuck, Alter.
Ich wollte einfach nochmal zum
Santino-Forum einfach.
Also ist ein bisschen jünger als
so
ich.
Geil. Ne?
Könnte wirklich sein, ja.
Ja. Mystisch.
Und um noch was von mir mit einzubringen, wer auch auf jeden Fall immer mal wieder ein bisschen Probleme hat und das aber auch auf eine sehr brachiale Art und Weise klar auf den Punkt bringt, ist die wundervolle Zazu, die wir hier auch schon im Podcast zu Gast hatten. Ich weiß nicht, ob du da mitverfolgt hast, was in der letzten Zeit bei ihr los war, was sie jetzt gerade aktuell so für Musik rausbringt. Sie war in einer Art Casting-Show, dieser Prototyp-Rapstar.
Ja, das habe ich mitbekommen, ja.
Weil sie relativ weit hat dann sogar einen Label-Deal angeboten bekommen von Sido und hat den aber abgelehnt, weil es ihr einfach, ne, sie hat ihren eigenen Wert und hat gesagt, nee, verkaufe ich mich nicht drunter. Und hat da wohl sehr klare Ansagen bekommen und hat wahrscheinlich durch diese Show auch nochmal in ganz viele Musikbranchenbereiche reinschnuppern können und wie da theoretisch mit Artists umgegangen wird. Meine Mutmaßung jetzt einfach mal, aber das packt sie auf jeden Fall, diese Wut und dieses, nee, ich verbieg mich hier für gar keinen in die neue Musik und das hat mich auch wieder sehr abgeholt. Adlibs des Todes.
Immer noch die Frau mit den klarsten Worten.
Jo. Nice. Auf jeden Fall sehr große Empfehlung für alle, die Sazu noch nicht gehört haben. Und ich bin auch immer noch Fan. Ich sag's jetzt einfach mal direkt so hier im Podcast. Wir müssen sie nochmal einladen, nochmal für eine ganz entspannte, ruhige Runde und nochmal über alles Aktuelle sprechen, was so abgeht.
Ja, müssen wir machen. Wir manifestieren das hier quasi
online. Zaza, komm vorbei. Was habt ihr noch so gehört?
Ey, ich war voll lazy irgendwie. Ich hab durch nur einen richtigen neuen Song auf die Playlist gepackt. Der ist von Key Glock, der Intro-Song von seinem neuen Album und der Song heißt Manish und den habe ich, also das Key Glock-Album ist cool und nice, gutes Key Glock-Album, habe ich aber auch mit reingebracht für quasi das Intro von diesem Intro-Song, weil da hört man als erstes, wie in so vielen anderen Songs, auch ein paar auf unserer Playlist so, die Stimme von Tay Keith, dem im Juni verstorbenen Producer, da haben wir in der letzten Folge gar nicht drüber geredet, aber der kommt ja in ganz, ganz, ganz viele von den Songs, die er produziert hat, rein mit Tay Keith, fuck these N-Words up. Und so ist es auch bei dem Song. Einfach nochmal als Erinnerung an den Typen, weil der so viele krasse Songs von Ami-Rappern produziert hat. Also safe haben wir, keine Ahnung, so Ski-Hi oder sowas auf unserer Playlist. Der hat eine Sicko-Mode gemacht, der hat für Drake produziert. Also für richtige Größen, aber halt einfach so ein absoluter King, der, ich würde sagen, elaborierten Trap-Produktion und also, wie gesagt, so über dieses sehr, sehr eingängige Producer-Sample muss man stolpern, wenn man irgendwie sich für Hip-Hop interessiert. In dem Sinne so irgendwie so Rest in Peace, Tay Keith, wo glaube ich auch, also ich glaube, das war jetzt auch keine, soweit ich das jetzt abgedatet habe, keine Fremdeinwirkung oder so, also ich weiß gar nicht genau, woran er gestorben ist, aber es ist halt viel zu jung einfach irgendwie und da hat wirklich die Hip-Hop-Welt einfach einen krass talentierten Artist verloren, ne?
Auf jeden Fall. Guter Pick.
Was hast du denn noch für uns?
Was habe ich noch dabei? Ich muss selber mal kurz auf die Liste gucken. Moment. Es sind ja nicht nur aktuelle Sachen drauf, sondern ich habe noch mit draufgepackt, auf jeden Fall auch Sportler 99 mit Schwingflügel. Habe ich viel zu spät entdeckt, den jungen Mann, muss ich gestehen. Also wirklich erst im letzten Herbst oder so, aber hatte dementsprechend dann auch viel nachzuholen. Ich glaube, ehrlich gesagt, ich bin so ein bisschen über das Album mit Karate Andi drauf gestoßen und habe mir das dann so sukzessive alles drauf geschafft, was er vorher so gemacht hat und find's einfach ein geiler Rapper. Also es hat, der erinnert mich immer so an den jungen Kollega in, von der Stimme her. Also kennt ihr den? Kennt ihr Sportler 99?
Ja. Okay. Ja.
Also ich finde, so wie gesagt, es ist einfach so ein bisschen so, die Tonlage ist, hat sowas vom jungen Kollege, aber die Eloquenz und die Wortwahl ist halt eine ganz andere. Und gleichzeitig hat er immer so ein Rap-Humor, wie ich ihn das erste Mal bei Echo damals gehört habe. Also immer so ein Rap-Bezug auch. Also diese, gerade bei den alten Sachen mit John Borno und so, rappt er doch auch so Sachen wie, keine Ahnung, also gegen seinen imaginären Gegner als Kind im Chor bei All for One. Ich frage mich, was sich deine Eltern gedacht haben. Und so Sachen. Also das ist so, keine Ahnung, man hört das so und ist so, ey, okay, das habe ich mir auch gedacht. Oder warum weißt du das überhaupt? Wie alt bist du? Du solltest doch eigentlich viel jünger sein und so. Fasziniert mich einfach. Sehr, sehr guter, also ne, ich lebe wirklich ein komplett nüchternes Leben, aber irgendwie fasziniert mich das total so, dem einfach dabei zuzuhören, was der so am Wochenende treibt und einfach guten Battle-Rap macht. Und ich habe so eine Best-of-Playlist von dem und da ist auch Schwimmflügel drauf, ja.
Ich habe den mit Papke zusammen kennengelernt und wir haben die bei dem Kick-Off-Event von der Tape-Fabrik in Wiesbaden live gesehen. Und das war der komplette Höhepunkt des ganzen Abends, weil
echt,
die einfach komplett alles abgerissen haben. Krass. Das war zusammen, also die beiden zusammen live auf der Bühne, es hat wirklich der Schweiß von der Decke getroffen, weil da so viel Energy in dem Raum
geil
war. Den absurd.
Ich mag Live-Konzerte ja überhaupt nicht, aber das würde ich mir, glaube ich, schon angucken, muss ich sagen. Ja.
Heftiger Take, den ich hier am Ende nochmal so rein. So ein richtiger Hot Take, aber da will ich jetzt, da will ich wirklich nochmal was dazu hören.
Also, soll ich das jetzt, also ich, Festivals mag ich wirklich überhaupt gar nicht. So, da kann ich wirklich gar nichts
das,
mit
das
anfangen.
Das kann man schon irgendwie checken, aber
Live-Konzerte auch nicht so richtig. Ich finde einfach, Musik ist nicht dafür gemacht. Also das liegt aber auch daran, dass ich jetzt auch schon 40
aber
bin. Ja.
Redest du aber dann explizit über Hip-Hop-Live-Konzerte oder würdest du das auch bei anderen
Musikrichtungen
sagen?
Nee, bei anderen Musikrichtungen nicht. Ich war zum Beispiel bei Florence and the Machine Anfang des Jahres hier in Berlin auch. Das fand ich schon crazy, muss ich sagen. Und auch vor 3 Jahren oder so war ich mal beim Air-Konzert auch hier in Berlin. Da haben die sozusagen Moon Safari nochmal aufgeführt, zum 20- oder 25-Jährigen so. Das mochte ich schon gerne, aber bei Rap, also ich check schon, dass das funktioniert und ich weiß, dass es vielen Leuten sehr viel gibt, aber Klar. Das hat aber auch so ein bisschen mit dem Beruf zu tun.
Ich check schon so ein bisschen, wo du herkommst auch, aber ja.
Ich verbinde halt mit Konzerten immer auch Arbeit, Leute treffen, irgendwie nicht das Konzert in Ruhe gucken, Okay. Immer labern müssen und so. Deswegen, das ist einfach, ich bin da traumatisiert.
Das Schade. Problem, wenn man zu connected ist.
Was war denn dein erstes Konzert, das du jemals erlebt hast?
Das Oder allererste.
Und vielleicht dann auch, was war das erste Rap-Konzert?
Also das allererste war Blue System. Das war damals so eine neue Band von Dieter Bohlen.
Geil.
Das habe ich mal, aber da war ich sehr, sehr jung noch. Und dann das erste Rap-Konzert war meiner Meinung nach, boah, ich glaube Blumentopf, ehrlich gesagt, ja. Mhm. Blumentopf zum 1A-Album.
Und fandest du das damals dann auch? Hast du es auch schon so gefühlt oder warst du damals schon
noch? Ich fand das schon geil. Ich habe dann auch in dem Jahr oder im Jahr danach so Beginner, ASD habe ich mal gesehen, dann auch Curse. Aber wenn ich ehrlich zu mir selber bin, fand ich das damals schon nicht geil. Ich habe das auch in irgendeinem Interview mal erzählt, aber das war, ich erinnere mich vor allem so an dieses Blumentopf und auch an das ASD-Konzert, da war immer eine sehr feindselige Stimmung. Also es waren halt viele
Der
junge...
Blumentopf.
Doch, also immer so oft, also ich erinnere mich halt immer an so viele junge, sehr aufgeladene, aufgeheizte junge Männer, so, ne, die irgendwie zu viel getrunken haben, zu viel gekifft haben, beides gleichzeitig. Man musste immer aufpassen, dass man niemand auf die Schuhe tritt. Dann ging es direkt los, falls es doch mal passiert ist, dass man sich dann so angerempelt hat und so. Und das, ich fand das alles schon immer bescheuert. So.
Belastend,
Ich habe auch, also ich habe Fußball gespielt mal als ganz kleiner Junge, aber bin da auch wieder raus, weil ich auch damals schon dieses Gebaren immer einfach komplett bescheuert fand. So, und das habe ich halt dann da wieder gesehen im Rap und bei Rap-Konzerten. Seltsamerweise bin ich trotzdem dabei geblieben, aber halt eben nicht auf den Konzerten, sondern halt zu Hause. Also es könnte schon damit auch zusammenhängen vielleicht ein bisschen. Und das Krasse ist, das muss ich noch kurz sagen,
und dann hast du trotzdem die Casper Live-DVD gemacht.
Das genau. Ist ja eine Frechheit. Das erste Mal, dass das aber ganz anders war, das habe ich auch neulich schon mal in irgendeinem Interview erzählt, aber es ist einfach so ein krasses Beispiel und ich muss es auch deshalb erwähnen, weil ich Rockstar jetzt neulich nochmal auf einen Geburtstag getroffen habe, vor 2 Wochen oder so. Das war ein Rockstar-Konzert und zwar in Heidelberg. Und das war so krass, ist auch noch nicht so ewig her. Ich glaube, zu dieser Cobblepot-Tour oder so. Aber da habe ich so gesehen, was ein Rap-Konzert auch oder ein Konzert auch sein kann, nämlich ein Ort, wo Leute hinkommen, weil sie alle was miteinander vereint und sie da so sein können, wie sie sind. Und er, finde ich, ist ein schönes Beispiel auch dafür, wie man eben genau so einen Ort oder so eine, mit seiner Musik so einen Ort herstellen kann. So, das war richtig schön zu sehen, wie was für eine gute Zeit die Leute da hatten. Das hat halt 0,0 mit dem zu tun, was ich damals als Jugendlicher erlebt habe. Und das fand ich schon irgendwie einerseits schade, dass wir das nicht hatten, aber auch schön, dass es das jetzt offensichtlich immer mal wieder oder immer öfter gibt. So.
Ja, voll. Ja, Rockstar natürlich auch nochmal mit einer geil anderen Fanbase, ne?
Ja,
ich glaube,
absolut.
Das sind halt auch einfach.
Ich hätte halt, wenn du mir gesagt hättest, so, ey, 100 Euro macht Rockstar noch Konzert, ich sagte, nein. Hm. Ich hätte nicht gewusst.
Nein, jetzt nicht mehr. Das ist schon länger her.
Ich habe vor zwei Jahren gehört.
Nee, das muss, ja, was war denn Cobblepot, dieses Album? Keine Ahnung. Wie lange ist das her? Das ist schon lange her. 2017 oder so. Ja. Ich habe ihn nur vor 2 Wochen auf dem Geburtstag getroffen. So. Aber da hat er keine Musik gemacht. Aber
okay. Geht
ihm gut.
Ähnlich schöne Atmosphäre, als wir gemeinsam beim OG Lou und Donna Savage Konzert waren.
Das war insane damals.
Unfassbar geil, weil so wohlwollend, so eine geile Atmosphäre, das war richtig gut und es ist einfach nur positive, gute Stimmung gewesen, obwohl die Mucke ja teilweise auch ein bisschen doller nach vorne geht.
Geil.
Und in dem Zusammenhang will ich auch nochmal das neue Donna Savage Album loben. Leo, was hast du drauf gemacht? Du hast den Frida Kahlo-Song drauf gemacht. Ah, ne? Frank Sinatra. Ich liebe diesen Mann für alles, was er musikalisch produziert. Und auch das, was da wieder auf dem Donna Savage-Album gelandet ist, ja, großartig.
Ich liebe den Rap-Stil noch ein bisschen mehr als die Beats von ihr, aber auf jeden Fall Hörempfehlung. Ich glaube, wir haben die letzten Folgen auch immer wieder schon so die Singles und so Album gemacht. Gutes Ding.
Ja, Hörempfehlung geht auf jeden Fall raus für das Album. Und genau, Ojidu ist auch mit drauf, Wassermann ist mit drauf, Liza ist mit drauf, viele krasse Frauen sind einfach mit drauf. Ja, und Donna und Brank, Killer-Kombo.
Haben wir sonst noch was Wichtiges?
Ich glaube, mein erstes Konzert war Leif Aydin, falls ihr den noch kennt. Das wollte ich noch mal jetzt so nebenan reinschießen.
So. Natürlich kenne ich den noch.
Ja, kenne auch noch aus dem Radio früher, aus dem Format Radio.
Ja.
Gute Stimme.
Ja, ich weiß auch nicht so genau. Okay, David, du hast gesagt, du hast gar nicht so viel drauf gemacht.
Ach, ich habe noch was drauf.
Ey, haben wir noch Sachen, offene Fragerunde?
Ich habe noch Arkan drauf gemacht mit Kid Call.
Ja, Mann. Was ist das? Das musst du, glaube ich, nochmal mir ein bisschen erklären. Das habe ich beim ersten Hören jetzt noch nicht so ganz verstanden, glaube ich,
was er von mir möchte.
Ich weiß nicht, was der von dir möchte, ehrlich gesagt. Ich finde den einfach einen guten Rapper so. Also vor allen Dingen da hat mich einfach so gecatcht, diese Selbstbeobachtung gemischt mit so einer gewissen Selbstironie, auch dieser Bruch mit so männlichen Klischees. Ja, also ich meine, der kommt ja rein mit breite Schultern, enges T-Shirt, ich sehe ein bisschen schwul aus. Das finde ich schon gestört, einfach so. Wer traut sich das halt so zu sagen? Und ich finde ihn irgendwie als Figur so krass. Der hatte vor 2 Jahren oder letztes Jahr schon mal ein Video, wo er Claudia Obert mit dem Video hatte, obwohl ihn halt keine Sau kennt. Kennt ihr Claudia Obert? So, okay.
Nee, irgendwie sagt mir der damals, ich kann es gerade überhaupt nicht einordnen.
Starlet irgendwie so.
Ja, so aus dem Reality-TV ist das ja, so eine die Grand Dame des Reality-TV ist die, würde ich jetzt mal so sagen, vielleicht.
Ja, jedenfalls hat mich das irritiert. Tough, so jemand, der bei Tough vorkommt.
Genau, richtig. Ja. Wenn es Tough noch gibt, weiß ich gar nicht. Doch, gibt es noch. Ja. Okay, genau, genau, so.
Ja, man kennt die, ich kenne ihr Gesicht. Ja, ich kenn die, aber,
siehst du?
Sag nochmal. Safe gibt es auch irgendeinen Song, der heißt Claudia Obert.
100%
oder sowas. Auch so ein bisschen
100%.
Älter.
Genau. Jedenfalls, das hat mich damals schon irritiert und ich finde ihn als Figur irgendwie, der hat so was Schillerndes. Also der kokettiert halt auch sehr damit, dass er halt eben auf irgendwelche Fashion-Partys geht und da halt eben Ketamin an die Models verkauft und so und keine Ahnung, weiß nicht, ich finde den interessanten Charakter, dass so jemand jetzt mal Rap macht. So.
Auf jeden Fall, es irritiert mich am Anfang erstmal sehr und vor allem, dass er als ein Synonym für Sex Rambazamba benutzt. Das hat mich auch komplett irritiert erstmal, aber das sind oftmals die Künstler oder Künstlerinnen, wenn es ein bisschen länger dauert, so, dann bleibt was hängen und irgendwie gewöhne ich mich vielleicht doch noch dran. Mal schauen.
Ja, ich find's gut.
Ja, ich weiß jetzt, warum das in mir was geklingelt hatte, weil von Juicy Süß gab's vor einigen Jahren schon Claudia Obert Swag.
Wirklich?
Das
ist ja krass, das wusste ich nicht. Oha.
Jetzt kannst du es nachhören auf deinem Nachhauseweg.
Ja, das mache ich. Ja.
Machen wir auch nochmal auf die Playlist.
Shoutout Juicy, ja.
Geil.
Crazy. Ja, ich mach noch drauf, ich finde, es passt auch eigentlich zu dem, was du, Jan, gerade gesagt hast zum Thema Festivals furchtbar, aber PA 69 und heute Records Pavillon, eigentlich quasi das Festival-Lifestyle eher den Campingplatz als das Festival abfeiernd und das ist schon so, ich mach's ehrlicherweise nicht mehr so viel, aber einfach so dieses Gefühl haben, man sitzt auf einem Monoblock und dumm labern und vielleicht noch ein Kaltgetränk mit den Freunden konsumieren und dann halt eben auch vergessen, wer war eigentlich Headliner, wir wollten eigentlich um 14 Uhr losgehen, wir gehen um 19 Uhr los. Das ist für mich Romantik und echtes Sommerleben. Deswegen, ich sehe mich da sehr gesehen. Top-Song.
Schön.
Auf jeden. Ey, ich habe das Gefühl, wir sind hier an einem Ende angelangt, ausgelaugt wegen Hip-Hop.
Ja, das trifft's ganz gut. Ja, aber es war richtig schön. Es hat sehr großen Spaß gemacht. Es war wirklich alles dabei, oder? Muss man wirklich sagen. Ja, schön. Vielen lieben Dank für die Einladung. Echt.
Danke, so dass schön, du dass da du warst, Jan. Das war wirklich super. In all den Facetten, die wir heute hier durchgesprochen haben.
Schön.
Ja, das war Folge 123 vom Raps am Tisch. Danke, dass ihr zugehört habt. Danke, Jan, als Gast. Am 15. August kommt die Retro-Kategorie raus. Da sprechen wir dann über das Curse-Album in voller Länge. Und bis dahin bleibt uns treu und lasst 5 Sterne da. Wir sind raus.
Kann man noch auf das Centino-Forum zugreifen?
Nein.